Attention, attention.
Neue Folgen von Herrengedeck findet ihr ab dem 21. September 2019
bei Spotify.
Servus, grüezi und hallo. wollen wir das mal zusammen singen, gucken, wer am Ende dieses Hallo länger halten kann?
Ich kenne das Lied nicht.
Das ist einfach nur Servus, grüezi und hallo. Der Text ist sehr einfach.
Okay.
2, 3, 4.
Servus, grüezi und hallo.
Ich kann nicht mehr. Weil du hast abgesetzt dazwischen.
Herrengedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow. Herzlich willkommen zu Herrengedeck.
Der witzigste Podcast Europas. Verifiziert von Stiftung Warentest.
Ja, immer schlimmer, die Lache.
Für alle, die uns gerade über Tinder und Grindr zuhören, wir freuen uns, dass ihr da seid. Ihr könnt uns aber auch auf iTunes, Deezer, Soundcloud und YouTube tatsächlich verfolgen. Wir mögen ja Stalker, auf diesen Kanälen zumindest.
Ich habe heute bei Facebook eine Nachricht bekommen. Ich habe noch nie so eine Nachricht gekriegt. Es ist eine sexuelle Nachricht, glaube ich.
Von einem Mann oder von einer Frau?
Weiß ich nicht genau. Es war halt so eine Seite, also eine Facebook-Seite. Und der Mensch heißt Peter Pay.
Was, warte mal, Facebook-Seite heißt ja, der ist irgendwie Künstler oder so?
Ja, weiß ich nicht. Also über Peter Pay, aktueller Wohnort, Sklave, Bulgarien.
Wollen wir ihn
Arbeitsplatz, Schuhputzer. Und er hat geschrieben, Fußkuss-Göttin, Sie sind wirklich wunderschön, darf ich Ihnen vielleicht mal dienen?
Toll, nimm das Angebot an. Normalerweise zahlt man für Pediküre in Berlin richtig viel Geld.
Dann meinst du, ist das so jemand, so ein Fußfetischist? Wenn man nie meine Füße irgendwo gezeigt, unfassbar hässlich sind, wahnsinnig hässlich.
Deine Füße?
Knubbelig. Naja, auf jeden Fall. Ja, wir lieben Stalker. Stalkt uns, bitte.
Stalkt jetzt uns.
Und los.
Das Tolle ist, ihr könnt uns ganz kostenlos auf iTunes abonnieren. Welches Abo kostet im Jahr 2017 schon gar nichts? Nur unseres, glaube ich, oder? So, dann kriegt ihr nämlich die aktuelle Folge immer kostenlos und in Echtzeit aufs Handy gebounced, auf das Endgerät, aufs Endgerät eures Vertrauens. Ihr dürft uns auch bewerten, wenn ihr mögt. Oder uns sogar auf Instagram folgen. Das finde ich noch schöner. Bei Laura ist es super einfach.
Nee, finde ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich heiße.
Laura Larsson Berlin.
Ah, mit Punkt dazwischen?
Ja, und Larsson mit 2 S.
Schön, dass du das weißt.
Und meiner ist Ariana, mit A hinten ist immer wichtig. Und dann mein Nachname Barbori. Wir saßen im Kindergarten mal auf dem Spielplatz und alle Kinder haben so ihren Nachnamen durchgesagt. Und dann war ich dran und ich hatte mir als Kindergartenkind das bei meiner Mutter abgehört, wenn die telefoniert hat. Weil Barbori ist ja nicht so ein gängiger Name. Und die hat dann am Telefon, bei einer Behörde oder wo auch immer man da anruft, bei der Polizei wahrscheinlich meine Mutter, sagt sie immer B.A.B. Otto Richard Ida Emil. Und die Kinder im Kindergarten sind 3 um, so ihren Nachnamen durchgegangen, da war ich dran und habe gesagt, Barbori, B.A.B. Otto Richard Ida Emil.
Und eins, so, was für ein alt, kluges Kind.
Nee, eins von diesem dummen Mädchen meinte so, so lange Nachnamen gibt's gar nicht, B.A.B. Otto Richard Ida Emil. Die Bratze dachte halt, dass die ganzen Namen so aneinander gereiht.
Ich musste
werden.
Das mal auswendig lernen in meiner Ausbildung in der Bibliothek. Also die entsprechenden Namen zu den Buchstaben, da gibt's ja richtig dieses System. Also okay. A wie Anton, B wie Bertha, C wie Cäsar.
Das ist dieses Militäralphabet, genau. Oder wie man das nennt. F, ja. Foxtrot, C, Charlie und so weiter und so fort.
C wie Cäsar eigentlich.
Ach so, C wie Cäsar, ja, alles.
Z wie Zeppelin übrigens.
Ja. Geh weg. Mm. Ja, schön, dass ihr auch wieder da seid und vor allem schön, dass ihr anscheinend auch die letzte Folge gehört habt, denn wir haben wahnsinnig viel Rückmeldung bekommen. Unter anderem haben wir darüber geredet, dass Werbung heutzutage immer so personalisiert ist, dass mir ein Outdoor-Teppich vorgeschlagen wurde, den ich dann auch zu Lauras Erschrecken bestellt habe. Und wir haben viele Bilder zugeschickt bekommen von euch. Ihr habt anscheinend in euren Städten überall Outdoor-Teppiche gespottet. Und mein Outdoor-Teppich ist halt mittlerweile angekommen.
Ich sehe ihn nirgends.
Nee, wir sitzen gerade bei mir, du guckst auf meine Terrasse, da ist keiner. Ich kann dir auch sagen, warum.
Weil?
Der war so hässlich, ich habe den nicht mal ausgepackt.
Was war daran so hässlich?
Der war einfach hässlich.
Aber kannst du das mal beschreiben? So ein bisschen blumiger vielleicht, detaillierter?
Ja. In der Schule war es doch so, da gab es früher, also alle mussten in der Schule früher malen und alle mussten rechnen und alle mussten mal was stricken oder so. So, dann gab es aber Kinder, die konnten aus irgendeinem Grund schöner malen als die anderen und schöner stricken.
Okay.
Und dann gab es halt welche, die konnten das nicht so gut.
Und die das nicht so gut konnten, die haben den Teppich designt, oder was?
Und die das nicht so gut konnten, die hat man irgendwo auf der Welt in eine Fabrik gesetzt, lässt sie Autoteppiche machen und diesen Autoteppich habe ich bekommen. Der sah richtig scheiße aus. Ich hab den.
War da ein Muster drauf?
Ja, da war ein Muster drauf, aber das konnte ich gar nicht erkennen.
Meinst du, es war ein Kind, das das auch gemacht hat?
Bestimmt. Mhm. Da, wo der herkommt und mit den Materialien, aus denen er gemacht ist. Wahrscheinlich. Und weil wir letztes Mal auch darüber gesprochen haben, ob Aladdin und sein Girl, Jasmine und Aladdin, ob die wohl auch auf einem Outdoor-Teppich geflogen sind. Und wir wussten ja nicht, in welcher Stadt Aladdin wohnt. Das hat mich nicht mehr losgelassen.
Ja, und weißt du, jetzt sage ich dir mal was. Ich war ja tatsächlich, das ist ja das Witzige, bei dem Musical Aladdin in Hamburg letztes Wochenende. Guck. Und habe genau darauf geachtet, wie die Stadt heißt, und es vergessen.
Ich kann es dir sagen.
Mit A? Mhm. Araga? Aga?
Agrabah.
Agrabah.
Und jetzt kommt der Funfact an der Stelle. Die Stadt gibt es gar nicht.
Habe ich nämlich gegoogelt im Musical, so. In der neuen Flora.
Die Stadt ist nämlich ausgedacht. Das ist eine fiktive arabische Stadt, Agrabah, um die es aber eine sehr lustige Geschichte gibt, weil tatsächlich vor 2 Jahren gab es in den USA, da gibt es ja immer mal wieder so Umfragen, wie auch bei uns in Deutschland, in Amerika nennen die sich Public Policy Poll. Da wurden sowohl Demokraten als auch Republikaner befragt, ob sie für eine Bombardierung der arabischen Stadt Agrabah wären. Nochmal kurz zur Info, diese Stadt ist fiktiv, die hat Disney erfunden und es gibt sie nicht. Das lassen wir mal kurz sacken. 1/3 der Republikaner haben damals gesagt, wir sind für eine Bombardierung von Agrabah.
Wow.
Wozu man jetzt hier, ne, in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien, muss man der Fairness halber sagen, dass auch von den Demokraten ein gewisser Anteil gesagt hat, dass sie möchten, dass Agrabah bombardiert wird.
Ist das schlecht.
Aber bei den Republikanern war es halt marginal mehr und darüber freuen wir uns wahnsinnig.
Die haben es nicht hinterfragt, die haben sich überhaupt nicht überlegt, wo das überhaupt sein könnte.
Die haben Bombe arabisch gelesen, haben sie gleich Hakenkreuz bei Ja gesetzt und schon war das Ding geritzt.
Das war übrigens sehr schön, das Musical von Aladdin.
Gab es den fliegenden Outdoor-Teppich? Mhm. Ist er geflogen?
Und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Also ich will nicht zu viel verraten, weil ich weiß, du willst es auch noch sehen, das Musical. Mhm. Aber ich bin nicht dahinter gestiegen, wie die das gemacht haben.
Bist du wortwörtlich mal kurz dahinter gestiegen, um zu gucken, ob die da so
wollte
eine,
ich, aber
so
ich hatte einen ganz schlechten Platz, da kam ich nicht so schnell ran. Außerdem konnte ich nicht mehr gehen und ich hatte ein großes Problem an diesem Tag. Es war so, ich war richtig schockiert von meinem Körper, denn ich war nicht einfach nur so bei diesem Musical, sondern weil das die Jugendweihe meiner Schwester war. Viele
Jugendweihe
Leute,
für mich als Westkind.
Als Westkind ist so wie Konfirmation, nur ohne Kirche.
Also Party.
Party. Also okay. die Jugendlichen werden in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Mhm. Du hast letztes Mal schon gesagt, es klingt so ein bisschen nach einer Sekte. Mhm. Ist es aber nicht. Mhm. Und da kriegt man halt dann als Jugendlicher Geld und geht zu einer Feierstunde und zieht sich halt schick an. Und ich musste mich auch schick anziehen.
Wird man an einen Lügendetektor auch angeschlossen?
Nee.
Okay.
Das war übrigens ganz schlimm, das war bei uns in der Stadthalle Parchim, das ist ja so Dreh- und Angelpunkt.
Deines Lebens, oder?
Ja, meines ganzen Lebens. Ja. Also da findet ja alles statt, von der Weihnachtsparty bis hin zur Jugendweihe halt.
Sogar, ich glaube, deine Entjungferung hat doch in der Stadthalle Parchim.
Public Viewing war
ja,
das.
Genau.
Ja, genau.
Ja. Mhm, das stelle ich mir toll vor. Dich so auf 13 mal 40 Meter Nahaufnahme, Zoom. Mhm.
Auf jeden Fall gab es halt ein Liedtheater, was so durch dieses Programm geführt hat. Und das war mit Abstand das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe.
Sind wir noch im Aladdin-Musical? Oder?
Nee, jetzt sind wir erstmal noch bei der Jugendweihe in der Stadthalle. Also das war halt eine Gruppe an Leuten, die sich das Liedtheater nennen. Und die hatten alle sich
das
gedacht... Das Liedtheater. Aber
so wie das Lied, das man singt?
Das man singt und das Theater, wo man halt hingeht. Mhm. Und die haben aber eigentlich nur gesungen. Deutsche Songs aus den Charts von Andreas Burani.
Welche Charts sollen das denn sein?
Unfassbar schlecht gesungen. Und alle haben sich gesagt, ich hasse sowas. Wir ziehen schwarz-rot an. Ich finde die Kombination schwarz-rot ganz, ganz furchtbar. Und da waren dann halt diese Frauen und auch Männer, die schwarz-rote Kleidung anhatten und Andreas Burani gesungen haben. Das war sehr schlecht auch gesungen und sehr schief. Und ich hatte Schweißausbrüche vor Ekel und Scham.
Wobei du dich doch eigentlich hättest freuen müssen, weil du magst es ja nicht, wenn Leute in der Öffentlichkeit gut singen. Da hätte ich jetzt gedacht, du bist glücklicher, wenn Leute in der Öffentlichkeit schlecht singen.
Nee, ich hätte mir das gern gewünscht, dass vor allen Dingen total sinnlos. Die haben halt ja nur Lieder gecovert in schlecht und dann gesagt, die CD können sie auch vorne kaufen.
Aber vom Liedtheater.
Ja, wo ich mir denke, warum denn? Hat mein Freund auch gesagt, kauf mir auch lieber das Original. Warum soll ich mir denn von dem Liedtheater da die Cover-Version kaufen vorne für 20 Euro mit einem ausgedruckten Cover auf dem Cover? Und dann war es aber schön, wenn wir danach nach Hamburg gefahren sind zum Musical und das war wirklich sehr schön und die hatten da halt auf jeden Fall einen Outdoor-Teppich und da sind die drauf geflogen, Aladdin und Jasmin. Und
ich weiß nicht, wie die das gemacht haben.
Ja, aber guck mal, wir sind im Jahr 2017, wir fliegen durchs Weltall auf den Mond, veranstalten.
Ich hätte es gern gewusst. Da wundert mich das jetzt nicht, dass die einen Teppich zum Fliegen bringen. Also, dass man es nicht sieht.
Achso, ich wollte eigentlich erzählen, da du ja gefragt hast, ob ich dann im wahrsten Sinne des Wortes dahinter gestiegen bin und mir es angeguckt habe, konnte ich nicht, weil ich war am Stuhl gefesselt, weil ich hatte an diesem Tag hohe Schuhe an. Hoch ist übertrieben, es war halt der kleinste Hacken der Welt, aber wahnsinnig enge, spontan gekaufte Schuhe. Und ich konnte darauf überraschend gut laufen und dachte so, wow, ich könnte echt High Heels tragen in Zukunft. Und dann saß ich halt so bei Aladdin bei dem Musical und dann habe ich ja meine Schuhe ausgezogen. Ich wollte mir das ein bisschen bequem machen. Und dann war Pause. Und dann wollte ich die wieder anziehen und kam da nicht rein und habe gemerkt, dass meine Füße Wassereinlagerung bekommen haben und komplett angeschwollen
sind. Das hat man normalerweise bei einem 14-Stunden-Flug nach Bangkok.
Ich weiß. Es war richtig ein traumatisches Erlebnis für mich. Die hatten übrigens auch da war eine ganz komische Luft. Ich hatte richtig zu tun, weil meine Füße dann halt wehtaten und dick waren und meine Augen taten unglaublich weh. Weil du hast ja auch Kontaktlinsen. Also wer Kontaktlinsen hat, der kennt das manchmal, wenn irgendwie so eine fiese Klimaanlage ist oder so, dann wird das immer so ganz eklig im Auge und trocken. Mhm. Und die hatten eine, das habe ich noch niemals erlebt, eine duftende Klimaanlage. Die hat Duftstoffe ausgesondert.
Klostein, oder?
Nee, es war so wie ein Parfumgeruch, ein blumiger.
Meinst du, man kann sich zu Hause sowas einrichten lassen?
Bestimmt. Ich frage mal in der neuen Flora bei Andrew Lloyd Webber.
Vielleicht sprechen wir lieber über uns, machen wir eher am liebsten. Über unsere Fakten, mit denen wir eigentlich immer in diesen Podcast einsteigen. Immer mit einem kleinen Spielchen knobeln wir heraus, wer von uns anfangen muss, einen Fakt über sich zu erzählen. Und zwar das Spiel heute hat eigentlich Laura mir vor einer Weile beigebracht.
Ernsthaft?
Super spannend.
Ich wollte nämlich gerade sagen, dass du dir ja immer die Spiele ausdenkst und ich immer das wahnsinnig kreativ von dir finde, was dass du dir jedes Mal ein neues Spiel ausdenkst.
Da hast du mich an was ganz Tolles herangeführt.
Aha, erzähl.
Und zwar hast du mir damals von diesem Spiel erzählt, das so funktioniert. Das kann jeder zu Hause jetzt nachmachen. Zwei Leute setzen sich gegenüber und auf ein Zeichen hin sagen beide einen Begriff.
Oh.
Und da muss man sich gut überlegen, aus welchem Kosmos hat der andere da gerade diesen Begriff gewählt und versuchen, diesem Kosmos näher zu kommen, sodass im besten Fall nach etwa 5 bis 10 Versuchen beide das gleiche Wort sagen, ohne sich vorher abgesprochen zu haben.
Aber wer ist denn der Sieger?
Ja, und zwar geben wir beide jetzt eine Wette ab. Wenn wir das mit 5 Versuchen schaffen, dann musst du deinen Fakt zuerst vortragen. Wenn wir es mit 5 Versuchen nicht schaffen, ich. Das war ein bisschen kompliziert erklärt. Sollen wir es einfach mal machen?
Ja, du sagst einfach, wer gewonnen hat. Ich habe es nämlich nicht verstanden. Okay. Es wird, glaube ich, klar, wenn wir es spielen.
Ich überlege mir einen Begriff.
Mhm.
Ja, ich habe einen.
Okay.
Dann sagen wir ihn auf 3.
Mhm.
Eins, zwei, drei.
Schal.
Balkon. Mhm. Okay, Balkon und Schal. Und jetzt müssen wir versuchen,
uns anzunähern
und am Ende auf das gleiche Wort zu kommen, ohne dass wir es vorher abgesprochen haben.
Mhm.
Okay.
Eins, zwei, drei.
Pflanze. Flur.
Mhm.
Oh. Nächstes?
Mhm. Eins, zwei, drei,
Wohnzimmer.
Kommode. In deinem Wohnzimmer steht eine Kommode.
Ja,
ja, schon relativ nah.
Und wichtig ist noch zu sagen, wir haben uns vorher nicht beide einen Begriff überlegt, sondern wir müssen jetzt versuchen, mit dieser Hinführung auf den gleichen zu kommen.
Mhm.
Okay, jetzt sind wir bei 4.
Eins, zwei, drei, Lampe.
Sofa. Mhm. Und jetzt kommt der letzte. Oh, hoffentlich schaffen wir es.
Eins, zwei, drei, Tisch.
Wow.
Das hat funktioniert.
Ist das krass.
Das hat funktioniert.
Ich finde das so krass, wirklich.
Es hat funktioniert.
Ja. Ohne zu wissen, bei welchem Begriff wir landen und ohne uns abzusprechen, haben wir es geschafft, auf den gleichen Begriff zu kommen.
Aber das heißt auch rein psychologisch,
dass wir sehr ähnlich sind.
Ja, auf der gleichen Wellenlänge.
Toll.
Wollen wir uns jetzt einen
Zungenkuss geben?
Ich verstehe nicht. Nee.
Jetzt musst du anfangen.
Warum denn?
Habe ich gerade so überlegt.
Das Spiel hat eigentlich gar nichts gebracht, also.
Nee, aber ich wollte es mal spielen.
Es hat keinen Sieger hervorgebracht.
Nee.
Cool. Okay, dann fange ich an. Ich tue mich aber ein bisschen schwer mit meinem Effekt heute.
Oh.
Ja, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich sagen soll, weil...
Das so fängst du irgendwie jedes Mal an und danach beleidigst du mich.
Nein, das hat diesmal wirklich nichts mit dir zu tun, sondern nur mit mir.
Nur peripher.
Aber ich hab wirklich das Gefühl, dass ich das jetzt sage. Also zum Beispiel, letztes Mal, als ich gesagt habe, dass ich ein sehr unordentlicher, chaotischer Mensch bin, der halt Pelz auf seinen Tassen hat zu Hause, weil er so unsauber ist, da kamen ja auch Nachrichten von euch, von Leuten, die gesagt haben, ey, jetzt fühle ich mich gar nicht mehr so schlecht, bei mir ist das nämlich ähnlich. Das heißt, es gibt Leute, die können sich damit irgendwie identifizieren, aber ich glaube, bei der Sache sind sich, glaube ich, alle einig, das macht kein anderer.
Also ganz kurzer Einwand von mir, wenn du manchmal davon träumst, Menschen im Keller einzusperren, dann gehst du raus, fängst dir welche, sperrst sie im Keller ein, doch daran denken andere noch, glaub mir.
Nee, sowas ist es nicht. Also es ist eine Sache, die ich ganz oft mache, schon seit ich ein Kind bin, wenn ich allein zu Hause bin. Ich interview mich manchmal selber.
Okay. Ja, kannst du das mal demonstrieren?
Jetzt, weil ich es ausgesprochen habe, ist es irgendwie noch schlimmer.
Mm-hmm. Nicht nur, wenn du es ausgesprochen hast. Du interviewst dich manchmal selber.
Ja.
Okay, darf ich dich kurz interviewen? Warum machen Sie das?
Was, mich interviewen? Naja, weil ich denke, dass irgendwann ich vielleicht mal ein Interview führen muss und dann bin ich darauf schon vorbereitet.
Okay, welche Fragen stellen Sie sich?
Also es kommt drauf an, weil ich mir halt immer im Kopf überlege, was bin ich gerade? Bin ich ein erfolgreicher Sänger? Bin ich eine Schauspielerin? Bin ich ein Model? Meistens bin ich kein Model, wenn ich mich im Spiegel gesehen habe. Und dann stelle ich mir halt so Fragen wie, ja, Frau Larsson, wie gehen Sie denn eigentlich damit um, dass der Erfolg jetzt so schnell kam bei Ihnen?
Welcher Erfolg genau?
Von meinem Album, was ich gerade rausgebracht habe.
Mit Beyoncé in der Kollaboration?
Ja, ja, tatsächlich, ja. Wirklich. Aha. Oder was bedeutet Ihnen das Album gerade so? Und dann sage ich halt, naja, ist halt ein sehr persönliches Album geworden. Ich habe sehr viele Texte selber geschrieben. Besonders halt die diverse Features, die da drauf sind, mit Beyoncé zum Beispiel. Das sind halt Sachen, die ich mir nie erträumt hätte. Und da bin ich wirklich, also das bedeutet mir halt die Welt.
Ich habe nur eine Frage. Ich finde es eigentlich deinen Gedanken gar nicht mal so schlecht mit dieser Vorbereitung auf eventuelle Situationen. Nur warum orientierst du dich nicht ein bisschen mehr an der Realität?
Das ist die Realität.
Okay, dann meine andere Frage. Wie nah bist du denn schon diesem Album, was du dann mal rausbringen wirst, mit einer Kollaboration mit Beyoncé und einem Feature mit Jay-Z?
Im Kopf sehr weit.
Und was tust du für diesen Traum?
Noch gar nichts. Ich interview mich einfach nur. Manchmal frage ich mich auch, ja, Frau Larsson, das ist ja wirklich eine krasse Rolle, die Sie ja gespielt haben in dem neuen Til Schweiger-Film. Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet? Dann sage ich, naja, es war schon wirklich auch eine krasse Recherchearbeit, auch körperlich, weil ich musste dafür 30 Kilo abnehmen. Aber ich bin der Rolle halt echt nah, habe ich das Gefühl. So mache ich das mit mir. Manchmal auch auf Englisch.
Und stellst du die Fragen laut, ja, und auch die Antworten laut?
Ja.
Und verstellst du bei der Frage noch die Stimme, damit es sich anhört in deinem Kopf wie zwei unterschiedliche Stimmen und Menschen? Nee. Oder?
Ich mache so komische Sachen, wenn ich alleine bin zu Hause. Also ganz oft Karaoke. Und dann gibt es so drei, die ich sehr gut kann. Das sind die Lorber, Time After Time.
Kannst du uns mal eine kurze Kotzprobe geben?
Nee, das traue ich mich jetzt nicht.
Alles klar.
Also das ist auf jeden Fall ein Lied. Dann Norah Jones, Don't Know Why.
Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch gerade.
Das ist noch so ein Lied. Oh Gott. Und Colorblind.
Das hast du schon mal erzählt, dass du dich vor den Spiegel stellst, wenn du ganz traurig bist und Colorblind hörst und dann weinst.
Und ich singe das dann. Ja. Oder manchmal mache ich auch, dass ich das erzähle, weil es ist ja wirklich kein Scherz, dass ich halt ein Konzert gebe im Wohnzimmer bei mir.
Aber nur, wenn dein Freund nicht da ist.
Nee, nur wenn ich alleine bin. Und dann stelle ich mir vor, dass es eine große Bühne ist. In Parchim ist die meistens, auf der Sandrennbahn.
Du hast doch gerade groß gesagt.
Wir haben in Parchim eine Sandrennbahn und manchmal sind da so Radiokonzerte von irgendwelchen lokalen Radiosendern.
Jetzt im echten Leben?
Ja. Und da sind wir dann riesige Bühnen auf unserer Sandrennbahn. Auf so einer Bühne stelle ich mir dann vor, bin ich. Und dann mache ich auch eine Anmoderation und sage, schön, dass ihr alle gekommen seid, hier in meiner Heimat.
Schön,
und so,
dass ihr alle gekommen seid, ihr beiden.
Nee, ich stelle mir vor, dass es richtig doll voll ist. Und dann performe ich so richtig so einen Song. Aber meistens gebe ich mir selber ein Interview. Das ist ein Fact über mich, dass ich ziemlich verrückt bin, wenn ich allein zu Hause bin. Oh Gott.
Ich wünschte, du wärst nur verrückt, wenn du allein zu Hause bist. Schön, Laura. Spuckst du gerade dein Getränk wieder ins Glas zurück vor Lachen? Gut. Möchtest du, da du ja in diesem Interviewmodus gerade drin bist, mich nach meinem nächsten Fact fragen, oder?
Nö.
Soll ich einfach so erzählen?
Ja.
Cool.
Also, mein Fact über mich, finde ich, sagt sehr viel über meinen kleinen rebellischen Charakter aus. Und zwar begeben wir uns dafür alle zusammen auf eine Reise in meine Kindheit. Ich glaube, ich war etwa so 4 Jahre alt und damals haben nicht so viele Babysitter auf meine Schwester, die 2,5 Jahre jünger ist als ich, und mich aufgepasst, weil wir immer relativ an unseren Eltern geklammert haben. Und wir wollten nicht so wirklich, dass sie das Haus verlassen.
Okay.
Ich glaube, am liebsten hätten wir gehabt, wenn eigentlich passt mein kindliches Ich gut zu dir jetzt, weil ich wollte nicht, dass jemand rausgeht. Da sollte niemand das Haus verlassen. Alle sollten einfach zu Hause bleiben und die Türen sollten zubleiben. Das heißt, die Panik bei meiner Schwester und mir war sehr groß, wenn meine Eltern gesagt haben, wir gehen mal ins Kino oder so und haben Babysitter. Irgendwann war meine Oma zu Besuch. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Und meine Eltern dachten, dann können sie ja einfach ins Kino gehen und uns meiner Oma überlassen.
Das haben sie sich wohl so gedacht.
Und mein kleines rebellisches Ich hat sich gedacht, wieso mache ich denn nicht einfach mal ein kleines Experiment, wo die Oma da ist und auf uns aufpasst. Und dann habe ich mich im Bad eingeschlossen. Meine Oma hat die ganze Zeit geklopft und gefragt, ob ich denn nicht mal rauskommen will. Und ich meinte, ja, gleich. Und irgendwie, es gibt ja diese süße Angewohnheit bei Kindern, dass die, wenn die sich die Augen zuhalten, denken, man sieht sie nicht mehr. Mhm. Nur weil sie niemanden sehen, sieht auch sie niemand mehr.
Ja.
Und ich glaube, Ähnliches habe ich mir gedacht. Wenn ich kurz was mache, was blöd ist, dann ist es ja danach wieder vergessen, weil der Moment ist ja vorbei. Das Doofe ist nur, wenn man es sieht. Ich bin mit einer Schere in dieses Bad gegangen, als ich ungefähr 4 Jahre alt war. Und ich hatte damals, ich habe mir meine Haare sehr lang wachsen lassen, fast bis zum Po. Und als ich rauskam, da war, also mir ging's gut und auch mit der Schere bin ich wieder rausgekommen.
Aber ohne Haare?
Ohne Haare.
Eieiei.
Ich hatte meine Haare auf ungefähr eine Länge von, sagen wir, 2 Zentimetern gekürzt.
So kurz.
Meine Haare waren quasi nicht mehr existent, sie waren komplett weg. Und ich glaube, meine Oma hat, wenn man einen Unfall hat und man sieht so das Leben an sich vorbeiziehen und diesen Tunnel mit dem Licht am Ende.
Den hat sie denkt, auch
nein,
gesehen.
Nein, ich glaube, den hat sie auch gesehen. Weil sie sich die Situation überlegt hat, wenn meine Eltern nach Hause kommen und das Kind hat einfach einen Meter Haare verloren. Dementsprechend sehen auch übrigens alle Fotos aus dieser Zeit. Also damals ist ja noch der Schulfotograf gekommen. Ich glaube, heutzutage macht er wahrscheinlich Bilder mit dem iPhone und brennt die auf einen USB-Stick oder so. Damals kam der Fotograf noch mit so einem Weitwinkelobjektiv und hat die Bilder ausgedruckt in einer schönen Mappe. Ja. Ich habe auf all diesen Bildern, denkt man halt, ach, das ist aber toll, die ist ja süß, die Klasse 2b. Und auch der Junge hier vorne links mit der Zahnlücke sieht ja wahnsinnig niedlich aus. Das ist nur ein Problem, das bin ich.
Wow. Apropos Fotos in der Schule, gab es natürlich auch so eine Fotografin bei uns an der Grundschule. Und ich wollte damals unbedingt eine Brille haben. Unbedingt. Total bescheuert. Ich wollte eine Zahnspange und eine Brille haben, brauchte das aber nicht. Dann hat meine,
also ja, Zahnspangen waren früher irgendwie cool,
ganz
ne?
Komisch, keine Ahnung warum. Als ich sie nachher hatte, also jetzt habe ich halt minus 3,75 Dioptrien auf beiden Augen, bin halt ein Maulwurf und könnte halt sofort eine Laseroperation machen lassen, weil ich es so schrecklich finde. Und damals wollte ich unbedingt eine Brille. Und dann haben wir einen Sehtest gemacht und dann hat er gesagt, nee, also ist alles super, ihre Tochter braucht keine Brille. Zu meiner Mutter hat das dann der Arzt gesagt. Und dann habe ich richtig doll geheult, ich will ja meine Brille. Annalise aus meiner Klasse hat auch eine Brille. Und dann hat meine Mutter mir einfach eine Brille aus so mit Fensterglas gekauft.
Ja, das machen ja viele aus modischen Gründen.
Ja, heute, aber damals hat man das nicht gemacht.
Ah, okay.
Und dann habe ich die natürlich auch aufgesetzt in der Schule. Und dann, ach, Laura, brauchst du eine Brille? Ja, ja. Hab ich gesagt, brauch die ja gar nicht. Und dann habe ich diese Brille auch bei dem Fototermin aufgesetzt. Richtig hässlich. Es ist, bin ich mit einem fettigen Mittelscheitel und einer Brille und zwei Hasenzähnen vorne. Und da hat meine Mutter gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Du brauchst keine Brille und setzt auf diesem Foto, was wir Weihnachten verschenken wollten, setzt du diese Brille auf. Du hast doch eine Macke, werde ich nie vergessen.
Weil sie dich wahnsinnig hässlich fand, sich für ihr eigenes Kind geschämt hat?
Ja, ich glaube schon.
Mhm. Wir wollen heute auch über die schönen Dinge des Lebens reden, wie wir das immer so machen. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Mauern auf der Welt, ne? Die chinesische Mauer.
Mauern.
Gibt es, Mauern, die muss man überwinden. Die chinesische Mauer, die muss niemand mehr überwinden. Die Berliner Mauer haben alle schon überwunden. Eine Mauer in Mexiko eventuell, ja. Donald Trump hat ja da mal wieder ein Sekret unterschrieben. Aber es gibt auch Mauern in den Köpfen. Und wenn man es schafft, diese zu überwinden, für die braucht man eine Sache.
Mut?
So. Es gibt so viele schöne Geschichten über Mut und genau darum soll dieser Podcast heute gehen. Es ist zum Beispiel schon mal sehr mutig, dass alle zwei Wochen Laura und ich uns vor ein Mikrofon setzen und einen Podcast aufnehmen,
ja,
den so viele Leute hören. Wahnsinnig mutig von uns.
Ich muss sagen, ich habe darüber ja nachgedacht, ich finde mich gar nicht mutig.
An sich findest du, bist du kein mutiger Charakter?
Uh-uh, überhaupt nicht. So den Lebensaufgaben, den stelle ich mich so. Ich habe also, ich kann mich dann schon überwinden zu sagen, ja, dann gehe ich jetzt halt zu dem Gespräch von meinem Chef so und bin dann da, versuche dann da mutig zu sein und sage, ich bin jetzt mutig vorher. Aber so generell bin ich halt kein mutiger Mensch. Zum Beispiel mal wieder eine sehr schöne Geschichte aus der Bahn. Aus meinem
Leben. Können wir kurz so eine ganz kurz eine Rubrik eröffnen?
Gerne.
Laura fährt Bahn. Bahngeschichten von und mit Laura.
Es war tatsächlich erst gestern, kein Scherz, und dann bin ich mit der Bahn gefahren und da ist eine Frau zugestiegen. Ich würde sagen, sie war vielleicht Ende 60, Anfang 70, eine sehr kokette Frau, so schicker Mantel.
Kokette?
Eine Kokette.
Ist es nicht sowas, was man aus Kartoffeln macht?
Das ist eine
Krokette. Ah, okay.
Das ist eine Krokette. Mhm. Eine Kokette war das. Und ja, die hatte eine teure Handtasche, das hat man so gesehen, eine exakte Frisur. Und das war so eine, ne, weißt du, so eine...
Eine ganz patente Frau.
Ja, so. Ja. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe das nicht mitbekommen. Aber dann war da ein sehr alkoholisierter Mann auch noch in der Bahn. Und der hat sie ganz doll angemeckert und gesagt, dass sie respektlos ist. Man lässt die Leute erst aussteigen, bevor man einsteigt.
Das ist auch richtig. Und auf der Rolltreppe steht man rechts und geht
richtig.
Man links.
Und ich habe aber nicht gesehen, dass sie zuerst eingestiegen ist, jemanden weggedrängt hat, jemandem einen Roundhouse-Kick oder wie das heißt gegeben hat. Das habe ich nicht gesehen. Aber es muss da irgendwas passiert sein, worüber sich dieser sehr alkoholisierte, mit irgendwelchen dunkelroten Flecken auf dem T-Shirt besudelte Mann sich ganz so aufgeregt hat. Und hat immer so auf diese Frau eingeredet und sie hat ihm den Rücken zugewandt und nicht drauf reagiert. Und er wurde dann auch richtig beleidigend, hat gesagt, sie ist eine Fotze. Das fand ich ein ganz ekelhaftes Wort übrigens. Und hat dann zu ihr gesagt, haben Sie das nicht gelernt? Nee, wohl nicht. Sie waren nicht in der Schule, Sie haben nur einen reichen Mann. Sowas hat er irgendwie zu ihr gesagt. Hört überhaupt nicht auf.
Beleidigungslevel 2.
Also sie hat da sehr doll gepöbelt dann in der Bahn. Die war aber proppenvoll, also mit ganz vielen Menschen. Ich hatte so, Gott, wie unangenehm. das war der Frau natürlich auch ganz, ganz schrecklich unangenehm. Und dann hat ein Mädchen gesagt, jetzt lassen Sie endlich die Frau in Ruhe. Und das fand ich relativ mutig von ihr und dachte so, boah, das hätte ich mich nicht getraut. Also ich hätte es mich, ich fand das mutig, dass sie das gesagt hat. Aber dann, das hat jetzt nicht unbedingt so viel mit Mut zu tun, wurde die Situation irgendwie ein bisschen komisch und wusste dann gar nicht mehr so genau, was ich von der Situation halten soll. Denn irgendwann hat die Frau sich hingesetzt, weil neben ihr ein Platz frei wurde und dieser alkoholisierte Mann kam zu ihr und hat sich vor sie gestellt und immer noch weitergeredet und gesagt, gucken Sie mal, heute Morgen habe ich eine frische Hose angezogen und jetzt sind da Flecken drauf. Warum? Wegen Leuten wie Ihnen. Total komisch.
Weißt du, worauf ich die ganze Zeit warte? Und dann kam plötzlich ein glatzköpfiger Mann und gesagt, Meister Propper, mach das weg. Und hat einfach an dieser Hose rumgerubbelt und endlich die roten Flecken
weggemacht. Das wäre sehr mutig gewesen. Nee, so war das nicht. Aber dann, also der hörte halt nicht auf, kam ihr auch relativ nahe beim Sprechen, aber er hat sie jetzt nicht berührt oder sowas. Hat auch eine ganz starke Fahne und dann kam plötzlich ein junger Typ und hat diesen Mann plötzlich richtig doll am Schlawittchen gepackt, so. Also so am
Kragen. Wo ist denn das Schlawittchen genau biologisch gesehen?
Am Kragen.
Da, wo Katzenmamas ihre Babys in den Bau tragen?
Das ist auch das, was die Kängurus da vorne haben.
Nee, das
ist ein Schlawittchen. Und also hat ihn so, also halt angepackt und gesagt, wenn Sie jetzt die Frau nicht in Ruhe lassen, dann gebe ich Ihnen eine Bombe. Nee, dann gebe ich dir eine Bombe.
Er hat ihn nicht gesiezt.
Und dann hat der Mann gesagt, der alkoholisierte Mann, wir siezen uns. Das fand ich irgendwie
mutig.
Mutig. Und dann war dieser junge Typ, der ihn geduzt hat, so total perplex, weil damit, glaube ich, gar nicht gerechnet hätte und hat dann so von ihm abgelassen. Irgendwie plötzlich tat mir der alkoholisierte Mann leid.
Ja, weil er sein Leben nicht unter Kontrolle
hat. Ja, und weil er ja irgendwie sogar mit seinen, so ein ganz bisschen sogar Recht hatte mit dem, was er gesagt hat, wenn die Frau wirklich die Leute nicht reingelassen hat und dann einfach zuerst gegangen ist, bevor alle ausgestiegen sind.
Ich glaube, man nimmt solche Menschen halt nicht ernst, was ja eigentlich schade ist.
Ja, total.
Weil man ihnen halt ansieht, dass sie vielleicht auf der Straße leben und alkoholisiert, also nur ein Teil. Wir wollen hier nicht alle Heimatlosen und Obdachlosen über einen Kamm scheren, aber manche von denen halt, wo man halt sieht, die pfeifen sich morgens um 10 schon den Korn hinter die Binde.
So wie wir.
So hinters Bindi, den Korn hinters Bindi, so wie wir es in diesem Podcast machen.
So wie wir beide auf dem Coachella-Festival.
Genau. Dann nimmt man das nicht so ernst, wenn die pöbeln, obwohl natürlich die teilweise auch dann was sagen, was absolut richtig ist. Aber genau. Man denkt halt irgendwie so, der Besowski soll mal die Klappe halten.
Ja, also das fand ich dann irgendwie ein bisschen too much, dass er ihn halt angepackt hat. Das war irgendwie nicht nötig, da irgendwie handgreiflich zu werden. Aber dass das junge Mädchen, was am Anfang dazwischen gegangen ist und gesagt hat, lassen Sie die Frau jetzt in Ruhe, das fand ich mutig und ich hätte es nicht gemacht. Und ich bin, glaube ich, bin ganz schlecht in so Zivilcourage, was sowas angeht. Wenn irgendwas passieren würde, dann würde ich nicht dazwischen gehen. Ich würde mich verstecken und vielleicht die Polizei rufen heimlich. Und ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich habe nichts gesehen, mir geht's gut. Aber ich würde niemals dazwischen gehen oder irgendwas sagen. Finde ich eigentlich schade, dass ich da nicht genügend Mut habe. Und das bewundere ich bei anderen Leuten. Wohingegen ich zum Beispiel nicht bewundere, und das ist für mich auch kein Mut, wenn Menschen, keine Ahnung, Bungee-Jumping machen oder den Kilimanjaro besteigen ohne Sicherung. Dann ist es, da habe ich auch nicht viel Respekt vor, ist für mich lebensmüde, aber nicht mutig.
Oh, ich saß gestern übrigens in Berlin-Mitte in einem wahnsinnig tollen, hipsterigen Café draußen, wo man unten mit Jutebeutel in der Skinny-Jeans reinkommt. Und da ist in meinem Augenwinkel ein Mensch vom Dach gesprungen. Und das war nicht so, dass ich dachte, es wäre ein Mensch. Ich habe genau gesehen, es ist ein Mensch, weil er sehr bewusst runtergesprungen ist. Und ich dachte, ach du Scheiße, das ist quasi das, was ich in spätestens 2 Stunden auf YouTube sehen werde, was überall in den Nachrichten laufen wird, weil sich da gerade ein Mensch vom Dach stürzt und mitten in Berlin Selbstmord begeht.
War es auf dem Alexanderplatz zufälligerweise?
Da ist ein Hotel, da kann man Bungee-Jumping machen. Der war an einem Seil befestigt und danach ist er wieder hochgezogen.
Du siehst auch, was du sehen willst, ne?
Ja. Fand ich aber mutig, dass er da runtergesprungen ist.
Es ist ja auch mutig, aber da habe ich da kriegt dieser Mensch von mir nicht so einen Respekt wie die Frau, die dazwischen gegangen ist in der Bahn.
Was heißt denn Mut eigentlich? Dass man merkt, dass man vor irgendwas Angst hat und diese Grenze trotzdem überschreitet.
Ja.
Die Frage ist nur, ob das immer so hilfreich ist, weil Angst ist ja eigentlich ein relativ hilfreicher Instinkt, den wir Menschen so haben, weil sie uns signalisiert, da ist irgendwas, was uns nicht so ganz geheuer ist. Ob es jetzt faktisch belegbar ist oder einfach nur so ein Bauchgefühl. Und deswegen ist Mut zwar auf der einen Seite schon ganz gut, weil man aus sich herauskommt oder eine Grenze überschreitet, aber manchmal ist es vielleicht dann auch leichtsinnig.
Absolut.
Ich zum Beispiel war mal meiner Meinung nach mutig. Am Ende stellte sich heraus, es war eher leichtsinnig. Das ist ungefähr 5 Jahre her. Da habe ich so
war
wie
das
du
vor 9 Monaten, als du ohne Kondom mit jemandem geschlafen hast, oder?
Nein, Leute, safety first, don't get Trapper
Don't
and
forget
Babies.
The protection.
Don't forget the protection. Sowas würde ich niemals machen. Okay. Nein, das war vor 5 Jahren, als ich so wie du mal als Komparsin gearbeitet habe. Mm. Für den Film Cloud Atlas. Also der Cast, wahnsinnig renommiert. Halle Berry, Tom Hanks, Hugh Grant, sie waren alle mit dabei. Ich habe den Film übrigens nie gesehen, Cloud Atlas. Liegt auch daran, dass er über 3 Stunden lang ist. Und die haben im mittlerweile ja stillgelegten Flughafen Tempelhof in Berlin in einer riesigen, riesigen Halle im Keller eine mexikanische Nähfabrik nachgestellt, in der über 100 Frauen saßen, die Mexikanerinnen darstellen sollten, die den ganzen Tag
nähen.
Haben
sie dich als Komparsin genommen, weil du mexikanisch aussiehst?
So. Sie haben mir mit Vaseline Schweiß ins Gesicht projiziert und dann saßen wir alle da und diese Nähfabrik war nicht irgendeine Nähfabrik, es war eine Kuscheltier-Nähfabrik. Mhm. Das heißt, jeder hatte ein bestimmtes Kuscheltier, an dem er genäht hat. Bei mir war es ein gelbes Küken. Dann gab es da Komparsinnen, die schon die fertigen Küken vor sich hatten und so tun mussten, als wenn sie da Augen dran nähen. Mhm. Dann gab es die Mittelstation, da wo die Küken schon fertig genäht waren, aber noch gestopft werden müssen. Und dann gab es die Station, an der ich saß, wo der gelbe Stoff zu Küken geschnitten und angenäht wurde.
Oh wow, das klingt super kompliziert.
Das klingt wahnsinnig kompliziert. Das war eine Wissenschaft für sich. Und so ein Komparsenjob, wer von euch schon mal einen gemacht hat, wird es wissen, geht teilweise bis zu 12 Stunden. Mhm. Und ist wahnsinnig langweilig.
Und du kriegst trotzdem nur 55 Euro.
So ist es. Und muss wahrscheinlich, glaube ich, die Hälfte davon noch irgendwie versteuern. Und was ganz cool war, ist, dass neben so einem Loch mitten in der Wand hinter mir immer Halle Berry und Tom Hanks rausgesprungen sind. Das war auch das Einzige, was cool war. Und ich glaube auch ein paar andere Komparsinnen, wir haben uns gedacht, hey, wir möchten einfach ein Andenken an diesen Tag haben. Wir möchten irgendwas Cooles, wo wir unseren Freunden zeigen können, guck mal, ich habe wieder in so einem krassen Hollywood-Film mitgespielt. Und ohne, dass wir uns abgesprochen haben, haben wir, glaube ich, alle den gleichen Gedanken gehabt. Wir versuchen, eins dieser beschissenen Küken mit einzustecken.
Oh.
Und irgendwann, als wir wussten, jetzt ist der Dreh bald zu Ende, habe ich halt gesehen, wie so 2, 3 Mädchen sich das eingesteckt haben. Auch ich habe vielleicht eventuell mal gedacht, komm, das machst du jetzt einfach. Jetzt bist du einmal mutig, damit du dann später erzählen kannst, guck, guck. Und jetzt, ja, dann guckt man mit seinen Freunden Cloud Atlas und zeigt, siehst du, da nähen die so Küken, guck mal, was ich hier habe. Und dann ziehst du so dieses Küken aus deiner kleinen Erinnerungsbox raus. Der Dreh war zu Ende. Wir sind alle in diese Kostümhalle gegangen, wo wir uns wieder umgezogen haben. Und dann kam die Drehleiterin oder wie sich auch immer das nennt.
Regieassistentin vielleicht?
Vielleicht. Hat sich vor alle hingestellt, sich nochmal für den schönen Tag bedankt, für die Mitwirkung und
ich hab Angst,
für die
was
gute
jetzt
Arbeit.
Kommt.
Und dann hat sie ganz freundlich gelächelt und hat gesagt, und alle von euch, alle, die sich ein Küken oder ein anderes Kuscheltier eingesteckt haben, haben jetzt nochmal die Chance, das ganz anonym rauszuholen und zurückzulegen, damit ihr gleich nicht durchsucht werdet, ob irgendjemand was am Set eingesteckt hat. Und dann würde ich sagen, sind 80% der Komparsen mal kurz zur Seite gegangen und haben gesagt, oh, ich wollte, und haben so ein scheiß Küken rausgezogen.
Und du auch.
Und ich auch.
Aber wenn es 80% war, stell dir vor, du wärst alleine gewesen. Das wäre peinlich.
Nee, da waren auch schon noch andere. Es war halt mega peinlich, weil jeder versucht hat, das irgendwie zu vertuschen.
Aber würdest du sonst sagen, dass du mutig bist? Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du richtig mit Erfolg mutig warst und danach dir auf die Schulter geklopft hast und gesagt hast, Ariana, meine Güte, bist du ein mutiges Girl. You're brave girl.
Also ich würde von mir behaupten, dass ich früher auf jeden Fall ein unsichererer ein Mensch war, der mehr unsicher war, als er es jetzt ist. Nee, ich muss leider zugeben, dass ich genau den umgekehrten Fall bei mir entdeckt habe. Und zwar, dass ich ganz bestimmte Sachen zu Hause nicht mehr mache. Also bin ich nicht mutig, weil ich Angst habe, dabei beobachtet oder gefilmt zu werden. Kennst du das?
Nee.
Wirklich nicht?
Überhaupt gar nicht, weil ich überhaupt gerade gar nicht vorne spreche.
Wirklich?
Nee.
Ich habe dauerhaft das Gefühl, dass mich irgendjemand beobachtet oder filmt.
Wow.
Einfach aus dem Grund.
Hier bei dir in der Wohnung?
Ja.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, die ganze Zeit.
Puh,
und
du bist ja paranoid.
Wenn ich hier sitze und esse, gar kein Problem. Wenn ich aufs Klo gehe, mache ich die Tür zu, gar kein Problem. Aber sobald ich Dinge mache, die ein bisschen unangenehm sind, zum Beispiel, du gehst duschen, bist nackt, willst ins Schlafzimmer laufen, musst dafür aber am Wohnzimmer vorbei, wo der Balkon ist und dein Nachbar, dessen Wohnung genau auf dich gerichtet ist, könnte dich sehen. Ich mache das nicht mehr oder nur noch sehr, sehr ungerne.
Ernsthaft?
Ja, das hat sich entwickelt, als rauskam, wie viele E-Mails, Telefonate und SMS eigentlich überwacht werden. Und seitdem denke ich, was, wenn irgendjemand, vielleicht der Bundesnachrichtendienst, irgendwo Kameras aufgestellt hat und die alles beobachten. Das heißt, ich versuche immer, nicht mehr nackt an Fenstern zu laufen, nicht in der Wohnung demonstrativ zu tanzen. Laut singen ist noch okay, aber der Rest...
Oh Gott, ich gebe mir selber Interviews.
Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, bei dir wäre es mal angebracht, wenn der Bundesnachrichtendienst da ein paar Kameras
Überleg
versteckt.
Mal.
Ich bin da tatsächlich sehr, sehr penibel und war dann auch etwas, sagen wir, pikiert, als ich vor einer Weile
männlichen Besuch über Nacht zu Gast hatte.
Das sieht dir ja gar nicht ähnlich.
Nee, sowas mache ich sonst nie. Und der Typ wollte vom Schlafzimmer in die Küche und sich ein Glas Wasser holen oder so. Und der hatte halt nichts an. Er hatte sein Adamskostüm an.
Das ist ja ein richtig, sexuelle Vorstellung.
Er ist in den Kostümladen gegangen und hat gesagt, ich bräuchte gern Adamskostüm. Haben Sie das da?
Ein Blatt.
Genau, ein Palmblatt. Und dann ist er aus meinem Schlafzimmer mit dem Palmblatt in die Küche gelaufen und war dann eine Weile weg. Irgendwann habe ich gedacht, was macht der denn da? Und habe geguckt, dann steht der halt nackt auf meinem Balkon und guckt in die aufsteigende Morgensonne. Und dann sagt er, ich wollte deinen Nachbarn mal Hallo sagen. Und ich bin in diesem Moment 1000 Tode gestorben, weil es natürlich nicht um mich ging, aber ich dachte, what? Nein,
jetzt sind doch Kameras.
Nein, jetzt sehen meine Nachbarn, dass ich nackte Männer auf meinem Balkon habe. Geh rein, los! Und da habe ich mich wie in so einem Tatort auf ihn geworfen, in meinen Gedanken.
Und dann hattet ihr Sex.
Damit er am Boden lag. Und dann hatten wir Sex. Und dann kam eine Freundin rein und ich habe gesagt, das ist nicht so, wie es aussieht. Ich bin ausgerutscht, auf ihn draufgefallen. Er war zufällig nackt, hat ein Palmblatt aus dem Kostümladen. Ja, so war das. Nee, aber ich versuche tatsächlich in meiner Wohnung nichts Peinliches zu machen. Und das Problem ist, dass ich teilweise auch Sachen nicht mehr google, die ich eigentlich gerne wissen würde.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Weil ich denke, irgendjemand überwacht mein Google und mein Handy.
Ja, aber was soll denn dann passieren?
Es ist einfach unangenehm.
Also da bin ich völlig schmerzfrei. Ich kann dir sagen, genau gegenüber von unserem Schlafzimmerfenster ist eine Volkshochschule. Und die haben da halt immer Unterricht. Und ich creme mich halt ein, meinem nackten Body.
Wirklich?
Ja.
Aber sehen die dich dabei?
Weiß ich nicht. Also ich sehe die auf jeden Fall.
Ja, dann sehen sie dich auch.
Das ist doch super.
Und ist dir nicht unangenehm,
nee,
oder?
Nee.
Vor einer Weile war es sogar so schlimm. Ich mache manchmal zu Hause so ein kleines Sportprogramm, weil...
Sorry, I want to look sexy for the summer.
I want to look sexy for the summer. It's just for your health. Dieses TH ist auch eine ganz schlimme Erfindung, oder? Wer, ganz ehrlich, guck mal, die deutsche Sprache ist vielleicht nicht so einfach. Die Grammatik ist vielleicht auch nicht so naheliegend. Es gibt einfach manchmal komische Sachen mit Genitiv, Dativ, lauter solchen Geschichten.
Substantiv, Prädikat, so. Adverb.
Aber wenigstens haben wir keinen Buchstaben, wo man irgendwie so die Hälfte seiner Körperflüssigkeiten nach außen bringen muss, wie dieses TH. Wer hat das denn erfunden?
Naja, aber ein Sch und ein Ch ist halt auch nicht so schön. Ja, hast recht. Hab's jetzt auch auf der Lippe.
Du kannst damit jetzt einen Vaterschaftstest machen. Wo kamen wir her? Health, genau. Ich habe Sport gemacht, hier zu Hause in meinem Wohnzimmer. Und ich wohne ja im Dachgeschoss. Das heißt, auch meine Nachbarn auf dem Hinterhof wohnen im Dachgeschoss. Das heißt, wir sind auf dem gleichen Level. Und dieser Typ, der mir gegenüber wohnt, hatte einen Freund zu Gast. Es war ein sehr schöner, sonniger Tag hier in Berlin. Was macht man? Hey, klar, man nimmt sich eine Mate, vielleicht noch ein Malzbier, setzt sich aufs Dach und guckt in den Sonnenuntergang. Das haben sie auch getan. Das Problem ist nur, ich habe das nicht bemerkt. Das heißt, ich habe meine kleinen Freeletics-Sportübungen da unten auf dem Boden fabriziert, bis ich mich auf einmal umgedreht habe im Vierfüßlerstand, der, finde ich, sehr, sehr menschenunwürdig ist. Und gesehen habe, dass die zwei Jungs auf dem Dach sitzen und genau in meine Wohnung gucken.
Und meinst du, die haben dich aktiv beobachtet dabei?
Ich weiß es nicht, aber ich kann dir sagen, was ich gemacht habe. Ich habe mich flach auf den Boden gelegt und habe mich 5 Minuten nicht bewegt.
Ich lag 5 Minuten.
Hast du dich denn so rollend in einen anderen Raum bewegt? Nein, konnte ich nicht. Da gab es keinen Durchbruch zu einem anderen Zimmer.
Ach so.
Ich musste 5 Minuten da unten auf dem Boden liegen bleiben.
Und dann?
Ich habe so getan.
Bist du dann aufgestanden, hättest du geschlafen auf dem
Boden? Ehrlich gesagt, so ähnlich. Ich bin unten 5 Minuten liegen geblieben und habe so Yoga- und Pilates-Übungen gemacht, die ich nie im Leben machen würde, weil es Zeitverschwendung ist für mich. Und ich habe mich einfach so ein bisschen gedehnt. Hauptsache, ich musste nicht mich anheben, meinen Kopf hochheben.
Oh, wow.
Und irgendwann habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, okay, die Jungs sitzen da immer noch, die sitzen da wahrscheinlich die ganze Nacht, ich muss irgendwann rübergehen. Und da habe ich es genauso gemacht, wie du gerade gesagt hast. Ich habe mich aufgestanden, habe mich so geschreckt, so, ha, oh, das ist und dann bin ich mit gesenktem Kopf, habe ich das Wohnzimmer verlassen und für die nächsten 3 Stunden nicht mehr betreten.
Krass. Also sowas ist mir gar nicht peinlich. Ich glaube, ich bin doch ziemlich mutig. Aber weißt du, was ich richtig mutig fand von uns? Oder von mir viel eher, weil das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Wir haben ja letztes Mal so eine Art Mutprobe tatsächlich besprochen beim letzten Podcast, dass wir bei Facebook fragen wollen, hallo, wer möchte denn mit mir zum Brunch gehen heute um 12 Uhr?
Weil das unsere peinlichen Facebook-Freunde
richtig,
tatsächlich machen.
Ganz genau.
Einfach mal Sonntag.
Und dann hast du gesagt,
ganz
komm, wir versuchen
fragen.
Das auch mal. Und
wir haben's gemacht.
Aber wir haben es dann wirklich gemacht.
Wir haben ohne Ankündigung, dass es ein Scherz ist, bei Facebook einfach mal ganz casual gefragt. So, und jetzt die erschreckende Auflösung. Was haben die Menschen in deinem Facebook-Feed geantwortet?
Nichts. Ich hatte 3 Likes da drauf. auf dem Post 3 Likes. Es hat niemand was kommentiert darunter. Ich habe 2 Nachrichten von Freunden bekommen, die mir ein großes Fragezeichen geschickt haben und meinten, was ist denn mit dir los? Und die aber dann schon wussten, okay, da muss irgendwas dahinter stecken, ob das jetzt irgendwie eine Wette war, die ich verloren habe oder sowas. Also die haben, denen war sofort klar, dass das kann nicht sein, Laura postet sowas nicht. Ja, aber generell finde ich es erschreckend, dass niemand bereit gewesen wäre, mit mir brunchen zu gehen.
Ja, ich habe es ähnlich gemacht. Ich habe Sonntag um 11.30 Uhr bei meinen Facebook-Freunden gefragt, ob irgendjemand Lust hat, mit mir brunchen zu gehen. Ich hätte auf TripAdvisor zwei super neue Cafés in Berlin entdeckt, die by the way schon seit 10 Jahren stadtbekannt sind. Ich habe darauf 12 Likes bekommen. 4 davon waren Hahas. Das kann man neuerdings bei Facebook machen, so komische
Reactions
Emojis
oder was?
Emotions,
Reactions
genau.
Sind das.
Einer hat gesagt, was hast du mit Ariana gemacht und wo ist sie? Weil der wahrscheinlich weiß, dass ich sowas nicht poste. Und einer hat geschrieben, gerne. Leider zu spät, aber nächstes Mal.
Der hat's ernst genommen,
der
auf jeden Fall.
Das ist ein Mann? Das war ein Mann. Und der hat lustigerweise gestern auch selber bei Facebook dann gepostet, ob jemand Lust hat, mit ihm joggen zu gehen. Das heißt, es wundert mich überhaupt nicht, dass der mit zum Brunch gekommen wäre. Ich finde aber ehrlich gesagt, unser Brunch-Posting war deswegen voller Erfolg, weil unsere Freunde ganz genau wissen, sowas würden wir halt niemals machen. Probiert es auch mal aus. Ganz ehrlich, probiert es aus. Postet mal Sonntag um 13 Uhr, wer hat Lust heute in die Kletterhalle nach Oberneuenbach mitzukommen, bouldern bis der Arzt kommt und guckt einfach mal, was eure Freunde darauf antworten. Und ganz ehrlich, die es ernst nehmen und die wirklich sagen, ich bin dabei, die löscht ihr. Die löscht ihr kommentarlos und meldet euch nie wieder bei denen.
Sortiert da mal aus. Ich dachte, Facebook-Freunde sind wahre Freunde.
Nur Instagram-Freunde sind wahre Freunde.
Ich finde es ja auch bei Instagram tatsächlich eigentlich total, ich sag mal so 80% der Leute auf Instagram, die mir folgen, die kenne ich ja halt nicht persönlich. Und die sind aber so, ich finde es eigentlich ganz so niedlich. Niedlich mit G in der Mitte.
Mit G so wie in Gativ?
Ja, genau. Die nehmen halt an meinem Leben teil. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe neulich gepostet, dass ich 10 Kilo abgenommen habe. Ja, habe ich. Sorry, not sorry. Und dann, weiß nicht, die schreiben dann, ey, das finde ich total cool von dir, dass du es durchgehalten hast und so. Und manchmal denke ich mir, wenn ich darüber nachdenke, das sind halt mir gänzlich unbekannte Menschen, die mir so Nachrichten schreiben. Oder bei Snapchat ein kurzes Video schicken und erzählen, dass sie gerade jetzt sich einen Blaubeerkuchen gleich backen.
Hast du Blaubeerkuchen gesagt?
Ein Blaubeerkuchen, ja.
Darunter stelle ich das mir gerade einen sehr sexy, wie so ein American
große,
Pie.
Ganz große gebackene Penisse drauf. Aus Blaubeermuffinteig und die muss man halt...
Der sogenannte Blaubeerkuchen.
Richtig. Sehr übrigens, bei Blown fällt mir gerade ein, ich habe dieses Lied Blow My Whistle von Florida. Das ist von Florida. Mhm. Und als meine Schwester ihre Jugendweihe hatte, das ist ein ganz komischer Moment, wurden die Namen aufgerufen. Die Jugendweihe erhält Natalie. Und dann wurden alle so aufgerufen und standen in einer Reihe und haben irgendeine komische Urkunde und ein Jugendbuch in die Hand bekommen und eine Rose. Und währenddessen lief halt Blow My Whistle von Florida, kein Scherz.
Hat sich das vielleicht irgendjemand gewünscht? Weil bei uns beim Abitur war es so, für die Abi-Feier durfte jeder sich ein Lied wünschen.
Nee, das hat sich keiner gewünscht.
Was gespielt wurde, wenn er auf die Bühne kam und sein Abi-Zeugnis entgegenzunehmen.
Fand ich ganz, ganz schlecht gewählt, der Song, um ehrlich zu sein, vom Liedtheater.
Ich glaube, dass derjenige, der das Lied gewählt hat, nicht so ganz den Subtext verstanden hat, dass da halt eine...
Überhaupt nicht.
Die Whistle, die geblowt wird, steht
irgendwie eine Bravo-Hits rausgesucht und hat die Songs einfach dann rotieren lassen.
Sag mal, gibt es die Bravo-Hits eigentlich noch, die
CDs? Ich glaube schon.
In meiner Jugend waren die irgendwie bei Nummer 14, die müssen ja jetzt mittlerweile bei 143 angekommen
sein,
oder? Ich
glaube, die gibt's noch.
Gibt's mittlerweile, heißt es dann Bravo USB-Stick, oder?
Nein, es gibt noch CDs, Ariana.
Richtig auf CDs?
Richtig echte CDs. Ich wollte heute eine CD hören, aber ich habe keinen CD-Player gefunden.
You know, it's not actual anymore.
Schade eigentlich. Ich mag diese Mix-CDs. Ich hatte früher in meinem Auto immer so ganz viele Monats-CDs.
Na,
das waren selbstgebrannte CDs.
Warum muss ich beim Monats-CD irgendwie an eine Periode denken?
Weiß ich nicht, weil du ekelhaft bist. Also ich habe mir jeden Monat eine neue CD gebrannt mit diversen Songs drauf und die hießen dann so Juli 2012 oder so.
Und im August hast du die dann weggeworfen?
Nee, die habe ich in so einer CD-Hülle. Also weißt du, es gab doch so fürs Auto diese Hüllen, wo du nur so CDs, wie so ein kleines Booklet, wo du die CDs reinstecken
kannst.
Habe
ich bis heute noch, weil es in meinem Auto keinen USB-Anschluss
gibt.
Siehst
du? Und manchmal habe ich dann auch so die alten wieder rausgeholt. Dann wusste ich ja gar nicht mehr die Reihenfolge und was da alles so drauf war. Da war ich total überrascht und habe ich so gedacht, Mensch, hast lange nicht mehr gehört das Lied und das fand ich toll.
Kennst du das, wenn man bei CDs hört und man kennt genau die Reihenfolge und weiß, welches Lied als nächstes kommt? Das finde finde ich manchmal hinderlich, weil man genau weiß, auf der CD sind 15 Lieder drauf und Lied 3 mag ich nicht. Dann skippt man das total. Jedes Mal. Und weil die Autofahrt nie länger als 30 Minuten geht, kommt man auch nie an das letzte Lied.
Nee.
Und aus dem Grund, ich habe nämlich so eine tolle Random-Funktion bei mir im Auto, wenn man da drauf drückt, genau, bei mir heißt die Random, abgekürzt mit RND, drücke ich jedes Mal, sodass ich so ganz überrascht bin, so
damit habe ich ja gar nicht gerechnet.
Die Reihenfolge habe ich ja so noch nie gehört. Und bei Random sind wir tatsächlich auch bei einem sehr guten Stichwort.
Ja, stimmt.
Denn ich würde sagen, es ist Zeit für unseren Random Fact. Und das heißt, dein wunderschönes Handgelenk, was jetzt 10 Kilo leichter ist, die 10 Kilo hast du wahrscheinlich alle an deinem linken Arm abgenommen.
An meinem Venushügel tatsächlich. Habe ich gestern mit einer Freundin drüber gesprochen.
Warte mal, Venushügel ist aber unten, wo die Mumu ist.
Ja.
Da hast du 10 Kilo abgenommen?
Und ich habe gesagt, dass ich mich rasiert habe und dass ich das Gefühl habe, dass ich untenrum im Genitalbereich abgenommen habe.
Wie viel denn so?
20 Kilo ungefähr, nicht viel.
Wie hast du denn an deinem
Geschlecht? Ich hatte einen sehr speckigen Venushügel davor und der ist jetzt relativ muskulös, finde ich.
Hast du da auch gezielt Übungen gemacht?
Ja.
Ja, wie gehen die so?
Die gehen nur zu zweit. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt einen Random Fact.
Ich denke, das ist eine wichtige Sache, ne?
Es ist ziemlich unterhaltsam. Also, es ist unterhaltsam, aber es ist natürlich auch politisch. Aber wenn man selber jetzt nicht irgendwie beteiligt ist, ist es eigentlich vor allem unterhaltsam, ja.
Der Random Fact.
Die meisten bleiben dann aus Höflichkeit sitzen und hören halbherzig zu und so weiter. Aber das, was darüber kommt, dieses ich will hier einfach nur weg, ich will mich dieser ekelhaften Situation entziehen, das ist der Vibe.
Möchtest du denn die Geschichte erzählen, wo wir den herhaben, den Scheißknopf wieder? Oder
so,
nicht?
Soll ich? Dann sagst du nein. So, es ist nämlich so. Es gab vor einer Weile mal einen Fernsehsender. Da hat sich übrigens bei 9 Live, hat sich mal live eine Moderatorin im deutschen Fernsehen übergeben. Und die hat später, glaube ich, gesagt, dass sie an dem Tag super wenig gegessen hatte und ihr irgendwie schlecht war. Auf jeden Fall hat die live bei 9 Live sich ins Set live bei der Übertragung auf den Boden übergeben. So richtig schön. Bleh. Gott sei Dank hat sie nicht auf diesen Hot Button sich drauf übergeben, denn als 9 Live, dieser seriöse Fernsehsender mit den lustigen Rätseln, irgendwann geschlossen wurde, haben wir den Hot Button bekommen. Der steht hier zwischen uns und gleich haut Laura drauf.
Und zwar jetzt.
Der Random Fact klingt immer sehr random und manchmal tatsächlich finde ich auch ein bisschen ausgedacht. Tatsächlich müsst ihr aber wissen, dass es immer eine wahre Geschichte ist. Heute steht bei uns: Der Name für Oz im Buch Der Zauberer von Oz entstand als sein Schöpfer, und den muss man jetzt, glaube ich, Englisch aussprechen, because he's American.
Yes, he is.
Frank Baum. Frank Baum, geschrieben als Baum. Frank Baum. Als sein Schöpfer Frank Baum in seinen Aktenschrank schaute und dort die Ordnerrücken A bis N und O bis Z sah.
Da hat er sich gedacht, O bis Z, Oz.
Ja, das finde ich auch schön, dass er den genommen hat und nicht den ersten Ordner, sonst hieß er
der Zauberer von Anne.
Der Zauberer von Anne. Das klingt tatsächlich sehr bescheuert. Und Der Zauberer von Oz war tatsächlich ein Film, den ich in meiner Kindheit oft geguckt habe. Was ich nicht mehr wusste, dass Der Zauberer von Oz im Buch, das diesem Film zugrunde liegt, und da erklärt der Zauberer das wohl auch, eigentlich heißt, Achtung, nehmt euch eine halbe Stunde Zeit, Oscar, Zoroaster, Frederick, Isaac, Norman, Henkel, Emmanuel, Ambroise, Dix.
Also dafür, ne, dass das Wort Oz, also es so eine blöde Geschichte ist, dass er das daher hat von seinen scheiß Aktenrücken, ja, finde ich jetzt, also ist er da ganz schön hochtrabend gewesen mit dem Namen dann als solcher.
Finde ich auch. Das Buch ist von 1908, ist tatsächlich schon ein paar Jährchen her, der Film von 1939.
Ich mag das auch sehr gerne. In meinem ganzen Leben noch niemals Der Zauberer von Oz gesehen.
Ist nicht dein Ernst.
Das ist mein purer Ernst.
Diese berühmte Geschichte, wo das Mädchen in einem Tornado mit dem Hund Toto aus Kansas weggeweht wird.
Nope.
In einem anderen Land landet, wo es eine böse Hexe des Ostens, des Westens, den Zauberer von Oz gibt?
Nee, immer noch nicht.
Wo sie eine Vogelscheuche trifft, einen Zinnmann und einen Löwen, und einer will ein Herz, ein Gehirn und einer will Mut haben. Mut, das Thema dieser Podcast-Folge heute. Und dann müssen sie der Yellow Brick Road folgen und am Ende muss sie die böse Hexe töten und zum Zauberer von Oz, damit alle wieder nach Hause kommen.
No, sorry. Noch niemals geguckt, aber ich durfte früher keine Trickfilme gucken und eigentlich auch keine amerikanischen Filme, die synchronisiert wurden.
Sondern nur in der Originalversion?
Nee, gar nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, das sagt sie auch heute noch, wenn irgendwie eine romantische Comedy...
Rom-com.
Genau.
Romantic Comedy, it's a rom-com.
Im Fernsehen läuft oder sowas, dann sagt sie, das kann ich nicht hören. Diese hektischen Synchronstimmen, also das kann ich nicht, das macht mich wahnsinnig.
Findet sie die im Original weniger hektisch?
Das kann sie, versteht sie ja nicht. Also das macht sie mag das nicht. Es ist immer, die reden immer so schnell und so viel, wo ich mir denke, dann hör bitte niemals in deinem Podcast, aber egal. Und Comics durfte ich auch nicht gucken. Also nicht keine Zeichentrick.
Tom und Jerry?
Nee.
Die Sendung mit der Maus?
Alles zu hektisch. Hat meine Mutter gesagt, es macht dich wuschig. Da kriegt man eine Konzentrationsschwäche von.
Guck bitte Pulp Fiction und Transformers.
Nee, ich durfte tatsächlich Märchen so gucken. Russische Märchen oder sowas. Und alles von Astrid Lindgren. Ich durfte auch damals, fand ich ganz schwierig, auch kein Sailor Moon gucken. Das war ja so der übelste Trend. Das haben wir ja immer gespielt. Ich war ja immer Sailor Venus, die Orange. Weil die lange blonde Haare hatte.
Und weil du ja auch einen Venushügel hattest, der sehr präsent war.
Richtig, der ja sehr, sehr adipös war früher. Ja. Tatsächlich habe ich das immer gespielt auf dem Schulhof und wusste eigentlich gar nicht, was ich da spiele, weil ich durfte ja nie gucken.
Das ist, früher gehörtest du entweder zum Lager Backstreet Boys oder du gehörtest zum Lager NSYNC. Und ich war immer auf der Backstreet Boys Seite. Ich glaube, ich kenne nur zwei Lieder von NSYNC. Und bei Sailor Moon und Honey und Nani zum Beispiel ist es so, ich habe früher immer diesen Comic Honey und Nani geguckt. Sailor Moon, ich bin raus. Ich weiß, wer Sailor Moon ist, das war's. Mhm. Ich verstehe nicht mal den Namen. Sailor Moon, Segelmond. Hä?
Ja, die hatten die nicht auch so Matrosenkleider an?
Ja, aber was hat das mit dem Mond zu tun? Warum nennt man sich dann so?
Ich weiß es doch nicht. Aber du hast jetzt Zauberer von Oz geguckt. Das ist ja super, Ariana.
Das ist tatsächlich ein Film, obwohl er von 1939 ist.
Deswegen, das war doch gar nicht so, ich weiß dass nicht. Man jetzt sagt, oh, der Zauberer von Oz, ja, so 90er. Also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass das gewesen so sein
Keine
soll.
Ahnung, der war in meiner Kindheit sehr präsent. Mein Vater hatte den, so wie das Dschungelbuch auch, auf einer Videokassette, damals noch VHS tatsächlich. Und bei uns war es so ein kleines Ritual, dass meine Schwester und ich Zähne putzen, baden. Dann haben wir uns aufs Sofa gesetzt. Dann haben wir so, kennst du das, so Brote bekommen, die so zu Bildern gelegt worden sind. Also zum Beispiel aus Schwarzbrot so eine Lokomotive rausgeschnitten, dann mit so Tomaten Räder gelegt, dann aus, kennst du das nicht? Diese Brotbilder.
Nee, ich kenne keine Brotbilder.
Echt nicht? Meine Mutter hat das mal ganz liebevoll
gemacht.
Also mein
Vater hat immer zu mir gesagt, wenn du mit Essen spielst, wirst du zu Stein.
Was hat er gesagt?
Wenn du mit Essen spielst, wirst du zu Stein. Und immer wenn wir irgendwo hingefahren sind, wo eine Steinstatue stand, hat er gesagt, guck, Laura, die haben mit Essen gespielt. Müssen jetzt immer da stehen.
Wollte er damit pädagogisch wertvoll dir versuchen, das abzutrainieren?
Ich schätze schon.
Ja, weißt du, wenn eine sehr schlaue Person mit ihrem Essen spielt, was wird sie danach?
Zu Stein.
Stein der Weisen. Mm. Nee, wir sind nicht zu Stein geworden und auch meine Eltern nicht, die mit dem Essen gespielt haben. Meine Mutter hat sich da wirklich mal so viel Mühe gegeben.
Aber
zum Beispiel
von ihr.
Aus Brot einen Teddybärkopf ausgeschnitten, dann Käse das gleiche. Dann hat die zum Beispiel die Nase aus einer kleinen Gurke geschnitten. Zwei Rosinen waren die Augen. Die, wahnsinnig viel Mühe hat die sich gegeben.
Krass, warum so. Hat sie es getan?
Um uns Kinder zu belustigen und uns dazu zu animieren zu essen. Ich hätte ihr vielleicht sagen sollen, Mama, du brauchst es nicht zu lustigen Sachen schneiden. Glaub mir, ich esse das. Ich esse noch mehr als das. Sonntags wurde also gebadet, Zähne geputzt, aufs Sofa gesetzt, ein Bärenbrot mit Käse gegessen und dann gab es den Zauberer von Oz. Und dann hat mein Vater immer gedacht, er kann es ja ausnutzen, wenn wir zwei Kinder gerade konzentriert auf diesen Fernseher gucken und kann uns die Fußnägel schneiden, die ja auch noch vom Baden gerade so schön aufgeweicht sind. Klingt jetzt ein bisschen eklig, alle Fußfetischisten werden jetzt wahrscheinlich schon mal den Gürtel aufmachen.
Oh.
Und dann hat er uns jedes Mal versprochen, er schneidet nicht in die Haut. Und ich habe wirklich geweint und mich gesträubt und gesagt, ich möchte das nicht, weil mein Vater meinte, nein, ich pass doch auf, ich schneide dich nicht. Jedes Mal haben meine Füße geblutet, weil mein Vater Aua. Auch auf den Fernseher geguckt und den Zauberer von Oz geguckt hat und mir jedes Mal mit der scheiß Nagelschere den halben Zeh abgeschnitten hat.
Ich erinnere mich daran. Bei uns war es auch immer. Nach dem Baden wurden die Fußnägel geschnitten und die Fingernägel auch.
Das sind keine schönen Erinnerungen.
Nee, aber bei mir, das war freitags und dann kam die Playback-Show.
Die was?
Die Mini-Playback-Show.
Das müsste ja eigentlich was für dich sein, ne? Sich immer als Beyoncé verkleiden,
weißt du, wie oft singen. Das war mein größter Traum auf der ganzen weiten Welt, bei der Mini-Playback-Show mitzumachen.
Und wer warst du dann da?
Ace of Base.
Ich habe gerade, glaube ich, gar kein Lied von Ace of Base im Hintergrund.
All that she wants is another baby.
Wenn ich dich so singen höre, wundert mich gar nicht, dass du da nie teilgenommen hast.
Wieso? Das ist doch bloß Playback.
Ach
vor
so.
Allem, ich weiß, dass meine damalige Freundin und ich, also meine Eltern hatten Bekannte, die oft bei uns zu Besuch waren oder wir bei denen. Und diese Bekannten hatten halt auch eine Tochter. Und mit der habe ich halt immer gespielt in der Zeit. Wir haben uns immer verkleidet. Ich hatte ja eine riesengroße Verkleidungsbox, die habe ich ja heute noch. Mit verschiedenen Pelzmänteln und alten Ketten und Perücken. Und haben uns halt immer verkleidet und gesagt, okay, gleich machen Nicole und Laura hier einen Auftritt. In einer halben Stunde geht's los. Haben kleine Flyer gebastelt, wo dann das Programm draufsteht und so. Und da mussten halt unsere Eltern immer, aber das Publikum mussten zugucken, haben immer Ace of Base performt. Ich muss ganz kurz dazu sagen, bei Ace of Base gab es eine Frau mit ganz, ganz blonden Haaren und eine mit dunkelbraunen Haaren. Ich hatte als Kind ganz, ganz blonde Haare.
Und Nicole dunkelbraune.
Dunkelbraune Haare. So. Und die Blonde von Ace of Base, die hat mehr gesungen. Die war die Leadsängerin dieser Band.
So
ja?
Wie das Liedtheater, war genau. Sie die Leadsängerin.
Richtig, genau. Und trotzdem wollte Nicole die Blonde sein. Und ich sag, es macht aber keinen Sinn. Nee, ich bin aber die Blonde, hat sie gesagt. Und ich musste die, sie war älter als ich, Nicole, ich musste da die Dunkelhaarige sein.
Wie hat sie das verargumentiert? Was hat sie?
Ja, ich so, aber wie stellst du es denn vor, wenn wir jetzt, es war ja immer unsere Probe für die echte Mini-Playback-Show im Fernsehen, weil da wollten wir irgendwann mitmachen.
Klar.
Und ich sag, wie stellst du es denn vor? Na, wieso, es gibt doch Perücken, ist doch klar, ist doch kein Problem und so. Das fand ich so scheiße, bis heute, dass sie die Blondhaarige sein wollte. Und dann haben wir halt so Choreografie uns ausgedacht und das geübt. Ich hatte auch so, so kleine Mikros aus Plastik und man da reingerufen hat, hat das so gehallt. Kennst du diese Spielmikrofone? Die hatten wir. Und damit haben wir das dann so gespielt. Gibt's ganz tolle Fotos und Videomaterial zu.
Ich erinnere mich tatsächlich an diese Aufführung, die man als Kind gemacht hat. Meine Schwester und ich, wir haben eine Cousine, die eher in meinem Alter ist. Meine Schwester ist ja 2,5 Jahre jünger als ich. Und meine Cousine und ich, wir haben dann immer so kleine Theaterstücke eingeprobt und haben meine Schwester nie mitspielen lassen.
Oh, ist das fies.
Ja, sie war halt die uncoole Kleine, die irgendwie immer genervt hat. Die hat noch von Puppen und Ponys geredet. Nee, nee, wir waren die Coolen, die eine Schauspielkarriere anstreben und gerade ein Stück einstudieren. Sorry, it's serious. Und irgendwann hat mein Vater natürlich diese Unwaage, dieses leichte Ungewicht festgestellt und wollte integrativ veranlagt, wie Eltern nun mal sind, uns ans Herz legen, bitte Ariana, beziehe doch deine Schwester mit ein. Und er hat uns gesagt, dass sie bitte beim nächsten Theaterstück, sie zahlen gerne 1,50 Mark Eintritt. Ja, liebe jüngeren Zuhörer, Mark, das war früher unsere Währung, sie zahlen gerne 1,50 Mark Eintritt, aber bitte, meine Schwester soll mitspielen. Also haben wir das gemacht, wir haben ein neues Stück von Hani und Nani einstudiert, haben uns ein Buch vorher durchgelesen, haben dieses Stück ist sehr genau ausgerichtet, sehr genau. Wir haben ein Drehbuch geschrieben, eine Dramaturgie, wir hatten ein richtiges Bühnenbild, wir hatten Requisiten und Kostüme. Meine Schwester durfte mitspielen. Wir waren ganz stolz, auch vor allem ich, dass ich sagen konnte, siehst du, Papa hat mir eine Aufgabe gegeben und ich habe sie umgesetzt. Alle Verwandten, die da waren, das waren glaube ich 3 Leute, haben ein von uns selbst gebasteltes Ticket bekommen, haben den Eintritt bezahlt. Der wurde natürlich dann auch in der Kasse abgerechnet. Wir haben eine Buchhaltung natürlich gemacht. Wenn das Finanzamt,
also da auch Personalwesen bei euch und so, ne?
Wenn das Finanzamt heute eine Prüfung macht, dürfen die ja, glaube ich, 10 Jahre rückwirkend. Und die sagen, wir möchten bitte die Buchhaltung sehen, zeigen Sie uns mal bitte die Papiere. Ist da eine Steuer drauf bezahlt worden? Umsatzsteuer, Einkommensteuer? Kann ich sagen, ja. Wir haben damals für dieses Theaterstück das Geld eingenommen und wir haben sehr gewissenhaft alle Quittungen aufbewahrt. Mhm. Wir haben da eine ganz genaue doppelte Buchführung auch. Wir waren ja 2 Mitwirkende. Und meine Schwester durfte mitspielen und ich dachte, guck, Papa hat gesagt, meine Schwester soll mitspielen, wir haben es umgesetzt, toll. Der Vorhang fiel, das Stück war fertig, danach kam mein Vater zu uns, hat natürlich, wie man das so macht, am Anfang gelobt, tolles Stück, das hat er ganz toll gemacht. Aber Ariana, ich hatte dich doch gebeten, dass du deine Schwester nicht immer so ausschließen sollst, dass du die mal mit einbeziehen sollst, sie soll auch was spielen. Ich habe gesagt, Papa, wir haben sie doch mitspielen lassen. Sie hat in dem Stück mitgespielt und hatte eine super wichtige Rolle und hat gesagt, Ariana, ihr habt ihr eine Bettdecke über den Kopf gelegt und habt gesagt, dass sie ein Berg ist. Das ist nicht mitspielen.
Ist ja doch fieser, als die Braunhaarige von Ice of Base sein zu müssen, finde ich.
Ich finde beides ziemlich arschig, aber so sind Kinder.
Oh, ich habe das geliebt. Was glaubst du, würde passieren, wenn man heute Freundesbesuch hat und dann würde man einfach sagen, ich bin mal kurz für eine halbe Stunde weg, aber danach mache ich eine Aufführung für euch.
Ganz ehrlich.
Wollen wir mal ausprobieren?
Ich glaube, das wäre das Schönste an diesem Abend überhaupt, wenn man mal wieder was von
würdest du mit mir mitmachen?
Definitiv, meine ich ganz ernst.
Freunde einladen und dann mit mir, ich würde die Verteidigungskiste mitbringen?
Definitiv.
Aber ich kriege die pinke Perücke, okay?
Okay.
Das wissen wir schon, also.
Aber ich kriege dann die Einnahmen, das Geld, was wir von den kriegenden Freunden.
Nein.
Ich würde es wirklich machen. Ja? Ich finde das super. Ich finde, man sollte versuchen, wieder so die Sachen, die einem früher Spaß gemacht haben, wo man denkt, die machen wir eigentlich nur nicht mehr, weil wir keine Kinder mehr sind. Die sollte man wieder machen, weil sie haben uns doch damals schon Spaß gemacht. Ich meine, heute wäre es natürlich so ein Theaterstück, man würde spielen, dass man im Berghain ist und sich dass man Trips schiebt, sich irgendwelche Tabletten einwirft und dann, keine Ahnung, am nächsten Tag Kot verschmiert bei irgendeinem Typen aus Spanien aufwacht. Aber that's life.
Jetzt Kot verschmiert.
That's life.
Das ist Berghain, oder was?
That's life. Das so? That's Berghain, that's life. Es ist halt ein Erwachsenenstück. Das ist dann so, wir basteln aus diesem bunten Tonpapier so kleine Eintrittskarten. Da kommt dann dieses Parental Advisory-Schild drauf, so Explicit Content, erst ab 18. Und dann haben wir eigentlich unseren Dienst getan.
Oder wir spielen Arztpraxis.
Doktorspielchen?
Nein, nicht jetzt pervers, aber das habe ich auch früher oft gemacht, dass immer alle einmal reinkommen mussten und dann wurden die untersucht von mir.
Okay,
im Ohr und so.
Und was hast du da so rausgefunden?
Mit einem Stethoskop, wo die dann so abgehorcht, dann habe ich ihm Medizin gegeben und so.
Und sag
ich
mal,
der Nächste bitte, der Nächste. So.
Und kannst du dich noch an eine Diagnose erinnern, die du gestellt hast damals?
Lungenentzündung.
Und wie war dann deine Behandlungsmaßnahme?
eine Medizin.
Was hast du da so gegeben? Paracetamol?
Der hatte oder? Nur eine einzige Medizin.
Ja, wie hieß die?
Medizin hieß die.
Ach so, die hieß Medizin. Ja. Sie bekommen Medizin von mir.
Genau, richtig.
Ja, ja,
sie
ja.
hieß einfach Medizin.
Ich habe mich komischerweise mit meiner Schwester sehr oft an tagesaktuellem Geschehen orientiert bei unseren Stücken.
Wirklich?
Mhm. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir den Unfall nachgespielt haben als Theaterstück, bei dem Lady Diana gestorben ist.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch. Wir haben 4 Stühle aufgestellt und ich glaube, ich durfte natürlich zufällig Lady Di spielen, was ich auch bis heute irgendwie lustig finde. Ne? Sie ist gestorben, Lady Di, she die. Meine Schwester war, glaube ich, einer von den Prinzen, die damals ja noch ganz klein waren. Und dann hatten wir einen lebensgroßen Teddybären von irgendeiner Kirmes, von irgendeinem Jahrmarkt, den wir gewonnen haben. Hm. Der saß auf dem Fahrerplatz und hat diesen Chauffeur gespielt. Und damit unsere Verwandten, also unsere Familie, die Zuschauer waren, auch erkannt haben, dass er es ist, hat er so ein Namensschild vorne bekommen.
Da stand Chauffeur drauf.
Nee, da stand der richtige Name drauf, aber der fällt mir gerade nicht ein. Ich weiß, dass er damals ganz viel in der Presse stand.
Ah, aber okay.
Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, der Teddybär hat den Chauffeur gespielt und da haben wir den Unfall nachgespielt.
Mhm.
Dem Lady Di.
Dramatisch irgendwie.
Gestorben ist, ja. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ob wir die Einnahmen dann an eine gemeinnützige Organisation gespendet haben, was ich eigentlich finde ich gut wäre. Das hätte von uns Kindern sehr viel Anstand bewiesen, aber ich erinnere mich nicht mehr. Ich finde auch diese kindliche Leichtigkeit schön, mit der man damals einfach mit 4 Holzstühlen, auch in einem super hässlichen Design, ein Auto, so eine luxuriöse schwarze Limousine nachgestellt hat. Das finde ich zum Beispiel eins der Dinge, die ich schade finde, die man aus der Kindheit nicht mehr hat, diese
Vorstellungskraft,
diese blühende Fantasie. Hm. Die kriegt man heutzutage als Erwachsener, glaube ich. Deswegen nehmen Erwachsene Drogen, weil sie sich diese.
Meinst du, das
ja,
ist,
ja. ja, weil sie sich diese kindliche, blühende Fantasie wieder ins Leben zurückholen wollen. Und dann beim Weggehen einen Trip. Übrigens beim Weggehen, ich finde, da gibt es ja manchmal. Also es, Weggehen macht man ja eigentlich, um Spaß zu haben, ne? Mit Freunden, man geht was trinken, in eine Bar, tanzen vielleicht, neue Leute kennenlernen. Aber da gibt es auch Schwierigkeiten, an die man gerät. Das ist mir öfter aufgefallen, zum Beispiel für den unwahrscheinlichen Fall, dass man im Nachtleben jemanden kennenlernt.
Bei mir wäre es ein sehr unwahrscheinlicher
so,
Fall.
Weil du nicht rausgehst.
Ja.
Ich kann dir aber sagen, von mir als eine
als aktive Rausgeherin.
Als aktive Rausgeherin, die sich manchmal ins Nachtleben traut. Kann es sein, dass entweder du jemanden kennenlernst, den du mit zu dir nach Hause nimmst, oder du landest bei jemand anderem zu Hause.
Ja.
Und dann ist es ja eigentlich für beide Beteiligten sehr schön, wenn so gewisse Hygienestandards eingehalten werden. Wenn man
jetzt Po abwischen oder was?
Nee,
du?
Ich würde da schon ans Essentiellere rangehen. Und bei so einfachen Sachen wie Haare waschen, Zähne putzen, Bodylotion benutzen. Hm. Das kannst du alles nicht machen, wenn du auswärts übernachtest,
nicht
weil
so
du
gut,
deine
nee.
Sachen nicht da hast.
Richtig.
Ich muss ganz ehrlich sagen, zu mir hat neulich eine Freundin gesagt, wie mitdenkend das von mir ist, dass ich Zahnbürsten da habe. Weil für den Fall, dass jemand bei mir übernachtet, finde ich das für beide Parteien schön,
ja.
wenn derjenige sich die Zähne putzen kann. Deswegen habe ich tatsächlich immer Zahnbürsten zu Hause. Bin aber vor einer Weile mal an eine schwierige Situation gekommen. Und zwar, ich oder eine Freundin oder jemand, den ich kenne vielleicht, hatte männlichen Besuch da. Und der hat natürlich eine Zahnbürste benutzt, also eine von mir bekommen. Und es war die letzte, die ich hatte.
Du hattest oder eine Freundin noch hatte?
Die vielleicht auch meine Freundin noch hatte.
Ah.
Also die letzte neue aus einer Packung. Und ich oder die Freundin wusste aus irgendwelchen Gründen, dass am nächsten Abend ein anderer männlicher Besuch kommen würde. Und es gab keine Zahnbürsten mehr. Aber es ist ja wirklich zum Wohle der Gemeinschaft schöner, wenn derjenige sich die Zähne putzen kann.
Mhm.
Darüber habe ich mit einer Freundin gesprochen und die meinte, tu die Zahnbürste doch einfach zurück in die Packung und tu so, als wenn die neu wäre.
Oh.
Jedenfalls war mein Gedanke vor einer Weile, genau diese Dinge, Zahnbürste, Shampoo, Kontaktlinsen, Aufbewahrungslösung, das sind so Dinge, die braucht man, um sich wohlzufühlen und um den Hygienestandard auf exzellent zu halten. Hat man aber meistens nicht parat, wenn man bei jemand anderem übernachtet.
Ist richtig.
Kann man sich nicht so eine Art Übernachtungstasche packen?
Bestimmt.
Die man immer zum Feiern mitnimmt. Ich habe auch, damit es praktisch ist, an so einen kleinen Reisetrolley gedacht, sowas, was man im Flugzeug immer so als Handgepäck nimmt. Und da tut man einfach so Sachen rein wie Shampoo und Spülung, ein Deo, eine Bodylotion. Vielleicht kann man sich sogar
so auch so eine kleine Reisegrößen, die man sich holen kann.
Siehst du? Vielleicht sogar so einen kleinen Touri-Führer mit guten Frühstückscafés in der Stadt für den nächsten Morgen. Und dann packt man sich so einen Rollkoffer, gibt den vielleicht im Club vorne am Eingang oder an der Garderobe ab, kann sich den dann später, wenn man einen Typen getroffen hat, einfach mitnehmen und dann zu dem nach Hause ziehen.
Und da ist auch ein kleiner Schlüpfer drin, ne?
Da ist genau. Da ist auf jeden Fall Wechselunterwäsche. Für Frauen ist da auch Schminkzeug drin. Die Zahnbürste natürlich, Zahnpasta. eine Bürste, einen Kamm, ein bisschen Make-up.
Vielleicht ist das ja wieder so eine Geschäftsidee, die wir machen könnten. So ein One-Night-Stand-Goodie-Bag, den man kaufen kann, wo alles drin ist.
Sehr gute Idee. Wie würde unsere Grundausstattung aussehen? Also Zahnbürste ist bei mir wirklich ganz oben.
Und eigentlich für mich, es trifft nicht auf, also auf dich ja auch zu, weil das hasse ich halt mit Kontaktlinsen schlafen, das finde ich ganz schlimm. Fände ich halt so Kontaktlinsenflüssigkeit und so ein Aufbewahrungsbehälter für Kontaktlinsen auch richtig sinnig.
Dann finde ich noch gut, weil es ist ja, wenn man jemanden im Club oder in einer Bar kennenlernt und man geht mit so die erste Nacht, man kennt den anderen noch nicht, auf jeden Fall auch ein gutes Buch. Falls die Nacht nicht so wird, wie man sich's erwartet hat.
Und Laptop.
Ja, Laptop, wo auf jeden Fall Filme drauf sind. Oder noch, man brennt sich einfach so ein paar DVDs mit ein paar Filmen und ein Laptop.
Oh, auf was zu essen. Mm. So kleine Müsli-Riegel oder so.
Das ist ganz oft, oder? Dass man bei irgendjemandem und dann so guckt man so in den Kühlschrank plötzlich nachts, 4 Uhr morgens, will was essen, Kühlschrank auf, oh, leer, toll. Mm. Wenn wir bei mir zu Hause gewesen wären, ich habe heute Nachmittag eine Quinoa-Bowl mit Spinat und Chiasamen gekocht.
Der hätte sich da aber gefreut, der One-Night-Stand darüber, über deine Quinoa-Bowle.
Einfach ein paar Müsli-Riegel, da gibt's doch so Astronautennahrung.
Genau, richtig.
Vielleicht einfach so ein paar, oder eine Dosensuppe.
Die man sich schnell warm macht. Vielleicht noch so ein kleiner Bunsenbrenner.
Bunsenbrenner, auf jeden Fall. Muss man nur aufpassen, dass wenn der Türsteher am Club dann dieses One-Night-Stand-Goodie-Bag untersucht, dass der die Sachen auch durchlässt. Weil Pfefferspray zum Beispiel darf man ja auch nicht mit in den Club nehmen. Bei Bunsenbrenner bin ich mir zum Beispiel auch nicht so sicher.
Fände ich auf jeden Fall ganz gut.
Vor allem, das ist aber dann mal wieder, hier, Gleichberechtigung. Hallo, wo bist du? Was würde denn ein Mann mitnehmen? Der bräuchte mal wieder eigentlich nur eine Zahnbürste. Vielleicht noch ein Schlübi.
Eine Unterhose, ja.
Aber das war's.
Eine Bohrmaschine.
Ein Werkzeugkasten. Dübel.
Sowas. Ein Bier, eine Dose Bier wäre da drin.
Ein Bauarbeiterhelm.
Mm. Ein Autokatalog. So eine Autozeitschrift wäre da drin.
Und auch so ein Quartett, wo man dann so Autos miteinander vergleichen kann.
Genau.
Mhm. Wenn das noch ein sehr junger Typ ist, dann auch so ein Bagger zum Spielen.
Ja.
Ja. Und von Playmobil irgendwie so das Set Baustelle oder so.
Genau.
Oder irgendwas, wo man
ein
so,
Playboy.
Ein Playboy auf jeden Fall. Matador.
Praline.
Gibt's die alle überhaupt
Weiß
noch?
Weiß ich nicht.
Wissen wir nicht. Sind wir nicht so drin im Game.
Ich sehe es ganz klar als Geschäftsidee vor mir. Wir haben so gute Ideen. Das müssen wir natürlich bei unserem Survival-Pack dann irgendwie ein bisschen absprechen. Müssen wir uns absichern. Nicht, dass jemand kommt und wir
sagen, ich habe das Kondom aus eurem Goodiebag benutzt, jetzt ist die Olle trotzdem schwanger geworden.
Genau, und wir dann bis 18 Jahre lang für die Kinder irgendwie zahlen müssen. Da müssen wir aufpassen.
Das kann ich mir jetzt schon vorstellen, wie sich irgendjemand einen Anwalt schnappt und unseren Konzern dann verklagt und wir irgendwie für 20 Kinder 18 Jahre lang sorgen müssen, weil die Kondome, die wir ins Goodiebag reingepackt haben, porös waren.
Das können wir nicht machen. Aber ansonsten finde ich die Idee richtig gut. Boah, ich hasse das ja, woanders aufzuwachen. Also, gebt mir jetzt nicht mehr so, weil ich bin in einer Beziehung. Ich habe schon öfter gesagt. Aber ich hatte eine wilde Phase schon mal in meinem Leben. Da habe ich auch richtig die One-Night-Stands gehabt bei anderen Männern zu Hause. Und einmal, das werde ich niemals vergessen.
Im Ferienlager?
Da habe ich auch bei jemandem geschlafen und auch mit ihm geschlafen und bin am nächsten Tag aufgewacht. Und
auf ihm.
Und eigentlich dachte ich, dass ich mit ihm zusammenkomme. Habe ich gedacht. Eigentlich dachte ich, dass wir eine Beziehung bald haben. Der wollte das gar nicht. Gar nicht wollte der das. Und wir waren in Moabit, da hat er gewohnt. In Alt-Moabit, werde ich nie vergessen. Und dann habe ich so getan, als würde ich einen Freund anrufen und mich mit dem jetzt zum Frühstück verabreden. Einfach, damit ich cool und independent bin. Und sage, du, ich muss jetzt los, weil ich treffe mich jetzt mit einem Freund hier, der wohnt um die Ecke zum Frühstück. War niemand am Telefon dran. Niemand.
Ich hoffe, du hast das Handy wenigstens lautlos geschaltet, damit nicht in dem Augenblick, wo du so tust, als
weiß ich nicht
dass
mehr.
Du telefonierst,
jemand bestimmt. Das hat niemand angerufen.
Und also, der hat's mir geglaubt. Hat deine Masche funktioniert? Hast du ihn damit eifersüchtig machen können?
Kein Stück. Das war dem scheißegal.
Das hat ihn nicht interessiert.
Mm-mm.
Ich habe neulich tatsächlich einen Artikel gelesen. Ich wollte sagen, in der Zeitung, was stimmt nicht. Heutzutage liest man ja alles online. Dass bei Frauen tatsächlich die Gefahr besteht, nach einem One-Night-Stand, dass die sich meistens oder oft in den Typ verlieben.
Ja, also war es bei mir zumindest.
Aber bei sowas frage ich mich immer, ist das nur ein Klischee? Ist das irgendwie so ein Bild, was man hat? So, weil einem irgendwie dieses Bild so gut gefällt, dass die Frau so emotional ist und sich bei jedem One-Night-Stand, die kann keinen unverbindlichen Sex haben. Oh, die
aber
will danach eine Beziehung
ja nicht,
mit dem
oder?
Typen. Weiß ich nicht. Ist es so oder nicht?
Du musst es auch wissen.
Weil ich die wilde Single-Frau bin? Mhm. Oh, the single ladies, oh,
ja,
the
genau.
single ladies. Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das liegt tatsächlich am Typen. Also ich hatte tatsächlich schon One-Night-Stands mit Typen, wo ich in dem Augenblick schon wusste, okay, mit dem wirst du nicht nur keine Beziehung führen, den wirst du auch schon ein zweites Mal nicht mehr sehen, auf gar keinen Fall. Und ich weiß nicht, ob das so einen Unterschied macht, ob man mit demjenigen Sex hat oder nicht, dass man danach darüber entscheidet, ob man mit dem zusammen sein würde oder nicht.
Aber bei mir war das halt immer so, dass ich halt dachte, hi,
ich glaube, das ist
guten Morgen.
Guten Morgen, I'm in love.
Ich bin so jemand, ich, Ich stehe dann auch auf, nachts putze mir schon mal sicherheitshalber die Zähne und schmink mich neu frisch und wach dann auf und sage, ah, oh Gott, ich bin mir eben schon total zerzaust aus.
Wir haben ja in diesem Podcast-Game tatsächlich auch Kollegen. Ist so ein bisschen, die Podcast-Branche ist, finde ich, immer so ein bisschen wie so eine Sendung Germany's Next Topmodel. Da gibt es so die, die zicken, die so super friendly mit den anderen sind. Aha. Laura und ich gehören allerdings zu den sehr friedliebenden Models. Und deswegen haben wir tatsächlich auch Podcaster-Freunde. Unter anderem die Jungs von Beste Freundinnen. Und wer an dieser Stelle denkt, bei Beste Freundinnen handelt es sich so wie bei uns, und zwei relativ dumme Mädels, die einfach die ganze Zeit irgendwelchen Girl-Trash labern, liegt falsch. Beste Freundinnen ist ein Podcast mit eigentlich einer ganz coolen Geschichte, und zwar Max und Jakob reden im zweiwöchentlichen Rhythmus, wie eigentlich wir auch relativ oft, über Sex und Liebe, Beziehungen, alles aus diesem Kosmos. Jetzt gibt's nur ein Problem, einer von beiden, Max nämlich, hat eine Freundin und hat ihr seit 2,5 Jahren nicht erzählt, dass er diesen Podcast betreibt, indem er unter anderem über seine Beziehung redet.
Das ist schon echt krass, oder?
Vor 2 Wochen hat er es ihr gesagt und die beiden haben, glaube ich, noch nicht bis zum Ende ausdiskutiert, ob er jetzt weitermachen darf, weitermachen wird oder nicht. Das heißt, es musste kurzzeitig eine Übergangslösung her und deswegen hatte ich einen kleinen Gastauftritt bei unseren Podcast-Kollegen von Beste Freundinnen. Diese Folge und auch alle weiteren von Beste Freundinnen findet ihr bei iTunes, Deezer, Soundcloud und Spotify. Könnt ihr gerne reinhören, aber nur für die eine Folge, dann kommt ihr wieder bitte zurück zu uns.
Ja.
Und bewertet uns. Und abonniert uns.
Ja, abonniert uns doch einfach mal.
Und hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu, nämlich genau 2 Wochen. Ich würde sagen, Laura und ich sitzen jetzt einfach 2 Wochen hier an Ort und Stelle und trinken was.
Ja, finde ich gut. Hm?
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Herrengedeck, der Podcast.
Wow. Einfach nur wow.